dedicated to all the ravers in the nation.
Herzlich willkommen zu der lange, lange ausgesetzten Sendung Expertengespräche. Ich begrüße Anja.
Hallo,
wieder aus frisch in Berlin. Aus Berlin, ja.
Aus Berlin.
Und am anderen Ende von Berlin, hallo Carsten.
Am anderen Ende? Hallo,
naja,
Robert, hallo Anja. Ja, ich wusste gar nicht, dass es uns noch gibt,
ehrlich gesagt. Je nachdem, von wo man guckt. Ja, wir haben uns lange, lange Zeit gelassen. Januar, Februar hatte ich zu tun und keine Zeit und keine Nerven für diesen Unsinn hier. Dann hat Anja gesagt, sie kommt wieder nach Berlin und dachte ich, naja cool, dann können wir ab April wieder mit frischen Sendungen zusammensitzen, schön hier in der heimeligen Stube starten. Und dann kam alles anders. Wir sind übrigens Sendung 51 von 285, nur nochmal fürs Protokoll.
Ah, bald geschafft.
Und wie es bald geschafft. Und wie es die neuen Vorschriften und unsere neue Zustände sind, wir sitzen nicht zusammen. Wir sind sozial distanziert.
Im Homeoffice, ja?
Ja, wir sind alle im Homeoffice.
Das heißt, ja, wir haben heute alle keine Hose an, oder? Also ich habe keine an.
Habt ihr Hose aber an? Ich habe eine sehr bequeme Hose an. So eine ganz tolle Leggings. Das ist ja jetzt so trendy.
Ich habe schon seit Wochen keine Hosen mehr an.
Die fügt, das ist wie keine Hose tragen. Und ist super bequem.
Auch draußen nicht?
Ja. Nee, da ist mir zu frisch ohne Hose.
Ja, ich gehe nicht mehr
raus. Anja, wir freuen uns, dass du wieder in Berlin bist. Also es wäre so schön gewesen, wenn wir uns jetzt mal in Berlin
ach gesehen du, ich hätten. Hatte auch, ich hatte schon, ach Mensch, ich hatte Schnäpschen gekauft oder wie auch immer und hatte auch schon überlegt, Mensch, wie wird das alles dann zelebrieren? Das wird ein großer Spaß.
Ich habe hier noch die Girlanden hängen. Also die bleiben auch, bis wir uns dann wirklich mal wiedersehen.
Welcome home.
Genau.
Nee, also ohne Scheiß, es ist wirklich gerade, ich bin irgendwie zwischen, wie es damals bei meiner Jugendfeier hieß, zwischen nicht mehr und noch nicht. Und was? Das war das Motto meiner Jugendfeier.
Also bei mir hieß die Jugendfeier ja noch Jugendweihe. Ja.
Nee, bei uns wurde extra darauf geachtet, dass sie nicht Jugendweihe heißt, weil wir nicht sozialistisch das veranstalten wollten. Wie es seit der humanistische, ach egal. deswegen, ich habe mich weder richtig verabschieden können auf der einen in Hamburg, noch hier groß willkommen zurück und schön, dass ich euch alle wieder habe. Deswegen, ich sitze hier und ja, schön. Ich hab viel, viel gemacht so zu Hause. Man kommt ja dann zu Sachen, ne? Aber hoffentlich bald
ich also
auch
gar
wiedersehen.
Nicht.
Du kommst zu nichts.
Ich komme zu nichts, nee. Irgendwie, nee. Also Homeoffice plus Homeschooling plus keine Lust. Das ist eine ganz schlimme Kombination teilweise.
Was hast du denn alles im Homeschooling schon gelernt?
Also ich bin im Kopfrechnen wieder ein bisschen besser geworden, auf jeden Fall. Und in einer
halbschriftlichen
Division.
Du musst ja auch mehrere Klassenstufen unterrichten, ne?
Ja, also die Kinder, die haben irgendwie am letzten Schultag, hier der Montag vor fast 4 Wochen inzwischen, jede Menge Hausaufgaben mitbekommen und die wurden abgearbeitet. Und war halt so, dass die auch jeden Tag irgendwie 1,5-2 Stunden gesessen haben, was ich ausreichend fand, weil eben gerade die Kleine doch noch ein bisschen mehr Unterstützung braucht beim Hausaufgaben machen. Und wenn du dann auch irgendwie arbeiten willst nebenbei, ist das schon eine Hausnummer teilweise. Oh ja. Das heißt, die haben auch immer noch Hausaufgaben jetzt für die Ferien übrig. Wobei auch keiner genau weiß, ob es jetzt, oder ziemlich sicher wird es nach den Ferien immer noch nicht weitergehen mit dem normalen, mit der normalen Schule. Also sprich, da wird es irgendwie noch Infos geben, denke ich mal, während der Ferien, die ja jetzt noch eine Woche dauern.
Achso, ich wollte gerade sagen, für die Leute, die jetzt nicht bekindert sind, wie lange sind denn noch Ferien? Aber ja, okay, eine Woche noch, gut.
Hier in Berlin noch eine Woche,
ja.
Genau. Wow.
Na ja, Mensch.
Und du hast Zeit gehabt und bist kreativ geworden, oder was?
Nee, ich habe ja, also dadurch, dass ich auch in meine Wohnung wieder zurückgekehrt bin und die ja eher ein bisschen leergeräumt oder übergangsweise auch ein bisschen verloddert war, habe ich jetzt so, oder ich habe halt auch alle Kisten, die ich hier so in der Stadt verteilt habe, damit Menschen, die hier zwischenzeitlich wohnen, nicht in meinem Privatkram rumkramen, was sie wahrscheinlich auch nicht gemacht hätten. Aber habe ich erstmal alle Sachen, die bei meiner Mutter und Freunden irgendwo im Keller waren, wieder hierher gebracht und dann mal reingeschaut und gedacht, oh, was ist denn das? Und brauchst du das noch? Und nee, brauchst du nicht. Wieso hast du das überhaupt aufgehoben? Und da sind mir ganz, ganz viele Dinge untergekommen und die habe ich dann größtenteils entsorgt und mich mit dem Thema Mülltrennung ausgiebig beschäftigt. Auch ich kenne jetzt alle Flohmarkt-Apps, die es gibt und Möglichkeiten, wie man alte CDs und Bücher noch zu Geld machen kann.
Das läuft bei dir unter Mülltrennung?
Nee, auch manche Sachen, die man dann so aussortiert, da muss man auch überlegen, kann ich den Porzellanteller jetzt in die gelbe Tonne schmeißen oder nicht? Oder den Plastikbecher? Den Plastikbecher ja, aber den Porzellanteller
den kannst
nicht.
Du in die Porzellan? Achso.
Porzellantonne.
Dafür gibt es extra eine Tonne. Und da habe ich ganz viel so auch wirklich, ich habe geschreddert, ich habe so Kontoauszüge weggeschreddert.
Warum gibst du denn Kontoauszüge auf?
Das meine ich noch nie Oma verstanden. Meine Oma oder meine, irgendjemand
von früher hieß es genau.
Ja, die Erwachsenen.
Die haben gesagt, 10 Jahre aufheben, ne?
Genau.
Quatsch. Ja.
Na ja, wäre ich mal früher in die Situation gekommen, hätte ich mich auch ausgiebiger damit beschäftigt und hätte mich nicht selbst so zugemüllt, beziehungsweise Kontoauszüge von 2001 in eine Kiste gepackt, die ich dann bei meiner Mutter unterstelle, 5 Jahre lang. 4,5 Jahre, um korrekt zu bleiben. Aber was hab ich da weggeschreddert? Ich habe jede einzelne Rechnung meiner Beitragszahlung an die Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung aufgehoben. Jede Beitragsrechnung, nur damit ich weiß, dass ich sie bezahlt habe. Wirklich ja. Komplett idiotisch. Naja.
So sind die Deutschen, ne? Hauptsache der Paper Trail stimmt.
Also wirklich, ich weiß auch nicht. Da habe ich mehrere Tage diese kleine Schreddermaschine benutzt, weil die überhitzt sehr schnell und deswegen muss man dann zwischendurch immer eine Stunde Pause machen, damit man wieder weiter schreddern kann. Außerdem macht die auch ganz schön Krach. Also ich glaube, der Mensch unter mir, der war dann auch zwischendurch ganz beruhigt, wenn ich da mal Pause gemacht habe.
Hast du dafür so Öl? Ich habe ja auch so einen Schredder und ich habe jetzt 2 verschiedene Öle schon ausprobiert, um diese Zähne zu pflegen. Das eine Öl kam mit dem Schredder mit und das andere habe ich dann noch zusätzlich gekauft, weil das Öl, was mit dem Schredder mitkam, das war so dünnflüssig, dass das immer dann beim Schreddern danach, nach dem Ölen, mit in den Papiercontainer floss und da so Dinge verklebt hat. Und das andere Öl, was ich jetzt habe, ist ein bisschen zäher und das macht dann auch wirklich bloß die Zähne ölig oder feucht, wie immer man das will.
Du bist
hast du da Erfahrungswerte? Irgendwie. Können wir uns da austauschen?
Na, ich wusste da gar nicht, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, irgendwas einzuölen. Du bist ja ein richtiger Profi hier.
Ja, da hast du deinen Schredder noch nicht lange genug benutzt?
Nee. Nee, der ist ja auch nicht, also den habe ich mir auch ausgeliehen.
Ach so, dann brauchen wir gar nicht erst diskutieren.
Freunden, weil sowas kauft man sich, also wer kauft, also ich. Gut, du bist da anscheinend auch, also theoretisch, also Carsten, besitzt du so ein Schredderteil?
Nee, also wir hatten irgendwie mal so ein von, weiß ich nicht, Rossmann so ein 20-Euro-Teil mitgenommen, das ist aber ganz schnell kaputt gegangen, ich fürchte, weil ich nicht das richtige Schredderöl hatte.
Das könnte sein. Der HSM Shredstar X 6 Pro steht hier neben mir.
Das ist ja so ein Profigerät, den habe ich schon von vielen Leuten gehört.
Genau.
Shredstar Pro. Ja,
habe ich auch ein bisschen wegen des Namens gekauft. Aber ich muss ja sagen, also Leben ohne Schredder ist möglich, aber sinnlos. Also das ist halt schon sehr befriedigend, wenn man dann jeden Monat einen Tag sich nimmt und dann halt hier, wie Anja jetzt quasi für 5 Jahre, alte Kontoauszüge, Rechnungen, die man nicht mehr braucht, natürlich nach dem Einscannen, ne, papierloses Büro und so. Und
aber der Shredder Pro, der kann doch bestimmt auch CDs und
der kann Festplatten. CDs, Kreditkarten, Festplatten nicht, ne? Aber der kann alles, ja. Also alles, was
CDs und Kreditkarten auch?
Ja. Ja, für Kreditkarten hat er sogar ein eigenes Fach. Da hat man hinten so einen kleinen Kreditkartenschredder-Schlitz. Da steckt man die rein und dann fallen die, weil die aus Plastik sind, fallen die halt nicht in den Papiermüll, sondern fallen dann in so ein kleines Plastikauffangbehältnis. Das ist total toll.
Also weißt du was? Ich werde in Zukunft jetzt einfach immer bei dir vorbeikommen.
Genau, wenn du was zu schreddern hast. Aber ja. Mit Maske nicht vergessen, ja?
Ja, nö, ist klar.
Und dann schreddern wir auf 2 Meter Abstand. Dann werfe ich dir immer
dieses
Papiersack
zu. Du machst die Tür auf,
genau.
Gehst in die Küche, machst die Tür zu, ich komme rein, schredder, geh wieder raus.
Genau,
und
klopfst dann kurz an die Küche, wenn du fertig bist. Genau. Und dann, ja, so machen wir das. Können wir machen.
Geht schon. Mhm. Ja, klasse.
Dafür gibt es doch aber auch so Profifirmen, ne, die mit so einem LKW vorfahren. Dann, ja, sowas brauche ich hier zu Hause, glaube ich.
Von der Menge her oder von der Geheimhaltungsstufe?
Von der Menge her, wegen meiner Kontoauszüge von 1994.
Genau. Das war ein anstrengendes Jahr, ne?
Ja, das war.
Viele Kontoberegungen. Da haben wir auch alle Telekom-Aktien gekauft, oder? War das nicht 1994, wo meine Coop Telekom-Werbung gemacht hat?
Ich glaube, das war 96,
okay,
oder? Ein
bisschen später, kann sein.
Aber jetzt mal im Ernst, hat irgendjemand von euch schon jemals wieder in irgendeinen alten Kontoauszug reingeschaut,
nein,
der älter als ein Jahr alt war?
Selbst in jüngere als ein Jahr habe ich noch nie wieder reingeschaut. Ich brauchte tatsächlich ab und zu mal welche für Ämter oder sonst irgendwas, um irgendwas nachzuweisen. Da bin ich dann aber einfach zur Bank gegangen, habe gesagt, hey, ich brauche von diesem Monat den Kontoauszug. Dann habe ich halt 1,50 Verwaltungsgebühr bezahlt und das war's.
Ja, ich habe auch schon überlegt. Entschuldigung. Es sind zwei Banken, bei denen ich nicht mehr bin. Ob man dann auch später noch hingehen kann und sagen,
kannst
ich hatte doch mal ein Konto.
Die haben ja auch die Aufbewahrungspflicht. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht zurück. Also ich meine, irgendwann wird es halt auch sinnfrei, ne? Stichwort 1994. Aber ich glaube, wenn das jetzt vor 10 Jahren waren oder so, dann werden die dir da auf jeden Fall noch weiterhelfen können. Kostet dann eventuell ein bisschen mehr, wenn du nicht mehr Kunde bist, weil dann haben die ja auch immer was gegen dich, dann, weil du nicht mehr Kunde bist.
Ich habe auch was gegen die.
Ja, genau. Bist ja auch nicht umsonst nicht mehr Kunde. Ja. Aber das sollte eigentlich gehen. Also da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Und es ist genau, glaube ich, in meinem Leben bisher 3-mal oder so aufgerundet passiert, dass ich so einen alten Kontoauszug brauchte. Und das ist mir die Regalmeter einfach nicht wert.
Ich wollte gerade sagen, aber ich habe schon seit Jahren auch kein Papier mehr irgendwie in die Hand gekriegt oder mir selber irgendwo.
Na, ist jetzt ja digital, ne? Kannst du ja endlich alles digital abrufen, was auch lange Zeit wurde. Genau, ich habe auch früher, genau, ganz zu Anfang, als wir alle noch diese Knackskonten hatten, ne, die wir dann uns alle bei der Sparkasse eingerichtet hatten mit unserem Jugendweihe, beziehungsweise, wie hieß das bei dir, Anja? Jugendfeier?
Genau, Jugendfeier, aber ich hatte schon mit der Einschulung mein erstes Knackskonto.
Ach, du warst halt schon immer fortschrittlicher als wir anderen. Also ich hatte
bei mir war es halt Nachmauerfall.
Ich hatte mit dem
vorher gab's das nicht.
Jugendweihegeld mein erstes Sparbuch dann angelegt. Das ist also mit den Eltern zur Sparkasse gegangen und dann hatte man auch einen eigenen Ansprechpartner dort und dann hatte man ein Sparbuch und dann gleichzeitig ein Girokonto eingerichtet, von dem dann dieses Sparkonto befüllt werden konnte. So habe ich mein erstes Konto bekommen. Und dann kam da halt die Auflage, ich glaube, einmal im Monat musste man Kontoauszüge abholen, ne, an diesem Kontoauszugsdrucker. Das war, glaube ich, die Pflicht. Und wenn man das nicht gemacht hat, kriegte man die halt zugeschickt. Dann irgendwann
und dann hat
gesammelt.
Geld gekostet.
Und das kostete dann das Porto, ja, was die Bank gebraucht hat, um dir das zuzuschicken, genau. Und da habe ich dann irgendwann, weil ich das schon immer nicht eingesehen habe, weil die einzige Information, die ich von meinem Konto im Normalfall haben muss, ist ja, wie viel ist gerade drauf. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich es wissen will. Und sobald das irgendwie, das sehe ich am Automaten, und das sehe ich im Online-Banking, als es das dann gab. Und als es Online-Banking gab, habe ich dann aufgehört, mir Kontoauszüge zu holen. Und dann kamen die halt tatsächlich genau noch eine Zeit lang, kam dann alle 3 Monate so ein Riesenbrief mit einem Stapel Kontoauszüge, weil ich die immer nicht abgeholt habe. Und das hat dann auch immer gekostet. Und irgendwann haben sie dann gesagt, so, hier, geht auch übers Online-Banking. Und seitdem ist das zum Glück alles papierlos, weil das ist ja, glaube ich, das Sinnfreiste, was es gibt.
Ja, das war bei mir genauso. Und dann fing es aber sogar irgendwann an, dass sie... Ich glaube, es war sogar eigentlich eine Art Service, dass sie zugeschickt. Nee, das wurde dann immer wegen des Portos. Hier, es kostet extra, weil wir dir das zuschicken.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, das ist ja eine Frechheit, also die 1,75 Euro. Und dann habe ich
Großstadt.
Hab ich regelmäßig darauf geachtet, dass ich, wenn ich Geld abholen war, auch irgendwie Kontoauszüge geholt habe. Und irgendwann habe ich mich gewundert, warum ständig so Kleinstbeträge wieder abgezogen werden von der Bank. Dann hat es nämlich auf einmal Geld gekostet, dass ich die Kontoauszüge aus dem Automaten ausgedruckt habe. Und das, wieso? Und dann, klar, weil die dann auch gecheckt haben, naja, ganz ehrlich, du hast das alles online, hör mal auf, hier Papier zu drucken. Aber so richtig mitgeteilt haben sie mir das, also werden sie schon, aber habe ich jedenfalls nicht mitbekommen. Und jetzt ist alles nur noch geil, ohne Kontoauszüge drucken. Schöne neue Welt.
Wenn es der Fortschritt eins gebracht hat, dann, dass wir nicht mehr regelmäßig Kontoauszüge drucken lassen müssen.
Ja, und dann heftest du die ab und vor allem, das ist vor allem, als man die noch so zu Post, als ich die so per Post geschickt bekommen habe, habe ich die dann auch, diese Briefe irgendwann ja nicht mehr geöffnet. Also, ja, ist klar, Kontoauszug.
Genau, die sind bei mir halt genau 1:1 in den Schredder gewandert.
Ah, das hätten wir auch gleich Schredder. Ja, deswegen hast du ja einen Schredder, ja. Ich habe die dann am Ende des Jahres.
Ein Shredmaster 2000.
An so einem verregneten Tag irgendwie so dachte, jetzt räumst du hier mal auf, habe ich dann vielleicht auch mal alle aufgemacht und dann ordentlich in das dafür vorgesehene kleine Heftchen abgeheftet. Aber man guckt da ja nie wieder rein.
Nee.
Mich haben ja andere gerügt, andere Personen in meinem Umfeld, die ich sehr gerne habe, die auch immer auch darauf achten, dass es mir gut geht, also Freunde zum Beispiel, haben auch gesagt, nee, du kannst doch nicht, also du musst doch immer in die Kontoauszüge reingucken. Das kann auch sein, dass dir da jemand Schindluder mit dir getrieben hat. Du musst immer jeden Betrag kontrollieren. Ich bin total froh.
Also das mache ich aber tatsächlich im Online-Banking, macht man das ja irgendwie automatisch, ne? Also du guckst das Kreuz,
ja.
Also
ja.
Ich mach's. Man kreuze durch und sieht so, wie bitte? Was ist denn hier
ja,
los?
Stimmt. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie kompliziert eure finanzielle Situation ist. Damit meine ich jetzt nicht, wie schwierig sie ist, sondern wie viele Konten und wie viele Anlagen und so ihr habt, die potenziell abgeräumt werden könnten von, keine Ahnung, Betrügern oder sonst irgendwas. Aber meine ist, trotzdem ich irgendwie 3 Girokonten und zu Höchstzeiten mal 5 hatte und ein paar Sparanlagen und so, halbwegs übersichtlich. Das heißt, wenn ich irgendwie einmal die Woche oder ein paar Mal die Woche in mein Online-Banking gucke und dann mir einen Überblick verschaffe, was gerade auf welchem Konto ist, dann sehe ich relativ schnell, ob da was nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
Mhm.
Also ich habe ja ungefähr einen Überblick. Mhm. Was, also, und sogar mehr heute mit dem ganzen Online-Banking, als ich damals mit Kontoauszügen gehabt habe, habe ich ja einen Überblick, was wo liegt und wie viel. Ist jetzt auch ja. Nicht so viel insgesamt, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Anlageberater bräuchte, um mein privates Vermögen zu verwalten und keinen Überblick habe, wo welche Geldbeträge in welchen Yachten stecken. Ja, also das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen ist die Übersicht, ob da gerade was passiert, ne, wie du sagst, Anja, ob da gerade irgendwer Schindluder mit meinen Konten treibt, jetzt nicht so komplex und nicht so kompliziert und relativ schnell mit Ja oder Nein zu beantworten.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, das sind dann so kleine Beträge, die man dann da nicht so ganz sofort fasst, ob die 4,99 € von, also man nicht so ganz nachvollziehen könnte, was die Abkürzungen da halten, heißen und so. Die hat da halt zu viel ZIP geguckt oder andere
auf dem RBB. Aktenzeichen XY ungelöst.
Wo sie dann da mir so ein bisschen Angst gemacht hat. Aber ich bin schon ganz froh und ich habe jetzt ein Konto, wo mein Handy mir halt jederzeit sagt, was mit dem Konto, also wenn irgendwas auf dem Konto passiert, kriege ich eine Push-Benachrichtigung.
Ja.
Also ich wüsste, glaube ich, relativ schnell, ob jemand das Schindluder treibt oder nicht.
Aber diesen Moment hatte ich neulich, also neulich, als wir irgendwie noch ins Stadion durften, also muss jetzt mindestens schon sechs Wochen her sein.
Das ist ein ganz anderem Leben wieder.
Ja, das, dass ich auch dachte, lauter kleine Beträge von meinem Konto abgebucht worden. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Hier 2,80, da 2,80 oder 2,90. Und ich konnte es nicht zuordnen, bis ich gemerkt habe, okay, die BVG hat irgendwie dieses Ticket, was ich mir irgendwie einmal für so eine Fahrt zum an die alte Försterei irgendwie kaufe, abgebucht. Aber eben nicht unter dem Namen BVG, sondern, keine Ahnung, Lockpay oder so.
Das ist das Problem, ne, dass da immer diese diese Transaktionsverwalter da stehen, dann ja so
genau.
Xolla, Zerocash oder wie die alle heißen oder so solche komischen Namen.
Und da musste ich auch kurz an Anjas Oma denken, so, die buchen da immer kleine Beträge ab.
Auch da musstest du an Anjas Oma denken.
Anderes Thema, lass mal das.
Ja, das kenne ich aber auch. Was ist das hier? Das
ist auch nicht, nie im Leben habe ich das bezahlt. Und dann guckst du 3 Minuten später, ach ja, doch.
Genau. Ja, doch, stimmt. Das war ja der eine Tag, wo...
Jetzt haben sie mich, die Betrüger.
Weil es rattert ja direkt im Hinterkopf. So, was mache ich denn jetzt? Muss ich da jetzt bei der Bank anrufen?
Wer gibt mir jetzt die 2,90 € wieder?
Wer gibt
erst mal alle Karten sperren lassen.
Genau, einfach pro forma.
Naja.
Robert, ich brauche den Schredder.
Robert, Sie haben wieder 2,90 € abgebucht. Ich muss schon wieder eine Kreditkarte schreddern.
Ach.
Ja, apropos Schredder, es gibt sogar einen, der nicht strombetrieben ist. Eine Freundin von mir hat mir erzählt, sie hat so einen, da kämmt man das Papier damit, so einem Schredder.
Man kämmt das Papier?
Es ist so eine Art Schredderkamm.
Das klingt, als wäre das so ein Ding, womit Leute erfolglos bei Hülle der Löwen irgendwie sind. Und das,
ja, oder so aus dem Pearl-Katalog.
Ja,
ne?
Genau.
Oder von moderner Hausfrau.
Ja.
Immer noch mein Lieblingsversand.
Der Schredderkamm aus dem Butlers-Katalog.
Ja, naja, Schreddern ist ein wichtiges Thema, wie wir gerade merken.
Und sehr befriedigend. Sehr befriedigend. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich hab auch überlegt, du könntest auch gleichzeitig noch so ASMR-Sachen mit deinem
ASMR Schreddern. ASMR-Schreddern.
Ja. Das kommt bestimmt gut an.
Kannst du mal, du hast doch jetzt Zeit. Mach doch einen YouTube-Kanal und hast du deine Nische gleich gefunden. Mal sehen, wie viel.
Nö,
gut.
Du hast ja den perfekten
Schredder. Stimmt, ich habe den Schredder. Ja. Dann mache ich das und dann gucken wir mal, wie viel Abonnenten ich in, wie viel müssen wir jetzt noch, 3 bis 4 Monaten Quarantäne ich so auf erreichen kann. Und dann habe ich aber die YouTube-Millionen und dann wird es nämlich schwierig mit der Kontoübersicht.
Ja, und dann machst du noch einen Twitter-Account für deinen Schredder. Dann hast du so einen kleinen Bot, der immer dann was twittert, wenn du was Spannendes schredderst.
Der schreddert dann aber, der twittert dann aber auch nur so.
Und nur genau. Dann so irgendwie so.
Ah, da CD fehlt ist. Wieder Öl.
Aber kippt man das Öl da, oder gibt es ein Öl vor, also kippt man das einfach auf die
genau, du hast ja diese längliche den Einzug, ne? Und da hast du du hast an der Ölflasche ist halt so eine lange Nase dran und dann machst du einmal von links nach rechts und drückst ein bisschen auf die Flasche rauf und dann hast du Öl auf der und dann machst du dann einmal kurz an ohne Papier und dann verteilt sich das auf den Rollen. Und wenn das Öl halt zu flüssig ist, in diesem Vorgang bei dem Verteilen tropft es dann halt auch gerne mal ins Papier. Und das mochte ich halt immer nicht. Und dann musste ich dann neues Öl besorgen.
Ist ja auch cool.
Das steht aber auch, dann trennen, ne? Ja, eben, das ist schwierig. Und das steht aber auch auf dem Datenblatt deines Schredderherstellers, wie oft du das machen sollst. Also wie viele Schreddervorgänge du das ölen solltest.
Ah ja, aber da hast du auch einen Zähler dann dran?
Nee, das musst du schon so abschätzen. Jetzt wird's richtig nötig. Genau, so eine kleine Warnlampe, so ich brauche wieder Öl.
Ach, verrückt. Und wie geht's euch denn überhaupt? Wir haben uns ja ewig
nicht mehr gesehen.
Jetzt wisst ihr wieder alle, wie es mir geht. Ja, ich sortiere halt aus. Da komme ich auch später gern noch oder gleich, wie ihr wollt. Ich habe da noch was mitgebracht. Mir ist natürlich was aufgefallen. Untergekommen beim Ausmisten. Aber wie geht's euch denn, Mensch?
Carsten, wie geht's dir denn?
So ohne Stadion zum Beispiel. Wie ist denn das? Wie fühlt sich denn das an?
Tatsächlich, so ernsthaft, ist es schon doof, aber ich denke auch nicht so viel über Fußball oder Union nach zurzeit.
Aber wir das ausschneiden?
Ich weiß nicht, nee. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jede Minute denke, so, oh, ja, die anderen denken da bestimmt anders, so Robert zum Beispiel.
Nö.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede Woche da sitze und Spiele aus den vergangenen Jahrzehnten gucke oder so, in der Hoffnung, dass es bald weitergeht. Aber es ist einfach auch, weil sehr viel, wie gesagt, zu tun ist hier so. Von Dingen, die ich auch lieber nicht tun würde. Also das mit dem Unterrichten, gut, das ist jetzt nicht so, dass ich hier die 2 Stunden dann auch da sitze und die Kinder unterrichte, aber es ist halt so eine Aufgabe, auf die ich verzichten würde gerne. So auch vor allen Dingen, wenn jetzt nach 4 Wochen dann doch ab und zu mal so ein bisschen Lagerkoller losgeht. Ne?
No. Bei dir oder bei den Kindern?
Also es ist so, dass die kleine, also die Tochter, die will schon gerne wieder in die Schule. Der Große hat gesagt, so oh, wegen mir kann es noch eine Weile so weitergehen. Aber eben auch eher, weil sie ihre Leute mal wieder sehen wollen. Ich weiß nicht. Nee, ansonsten geht es mir total gut. Also ich habe auch keine Krankheitserscheinungen. Ich habe auch Robert neulich gesehen, live und in Farbe. 2 Meter Sicherheitsabstand, damit er hier irgendwie die Technik einrichtet.
Ja, ist
nicht
cool.
Verhaftet worden. Ja.
Und ist das jetzt eher so ein Highlight oder ein Lowlight gewesen in der ganzen Quarantäne?
Ich bin auch bei den schlechten Dingen. Ne? Ich habe mich gefreut.
Ja.
Aber du musst kannst du von zu Hause arbeiten?
Ich kann von zu Hause arbeiten, ja.
Ah, das ist cool.
Ja. Wenn man das kann. Ich habe einen Bürojob. Ich plane Dinge am Rechner. Wenn dann der Rechner funktioniert, was dann nach 2 Wochen meiner Homeoffice-Zeit dann auch endlich der Fall war, nachdem ich mir einen neuen Rechner zugelegt habe, ist dann auch ganz cool wieder. Aber man wird irgendwie auch doof, ne? Man sieht halt wenig Menschen. Und wenn man dann welche sieht, dann sind es halt so Leute wie Robert.
Das ist ja furchtbar, also da würde ich ja nicht tauschen wollen.
Nee.
Ich muss den Typen ja jeden Tag sehen.
Robert?
Was?
Wie geht's dir denn?
Ja, also ich habe halt jetzt der Klassiker, ne? Ich habe jetzt angefangen, Dinge zu tun. Also so, ich habe Hefe selber gezüchtet, backe verstärkt Brot, habe gelernt, wie man Tofu macht, habe gelernt, wie man Curry macht. Also ich mache jetzt so beschäftige mich mit so Dingen, zu denen man sonst nie kommt, weil man entweder keine Zeit oder keine Lust hat.
Du bist dieser Mehlhamsterer.
Nee, Mehl habe ich tatsächlich nicht gehamstert.
Aber wenn du verstärkt Brot backst?
Ja, na, ich kaufe halt normal Mehl, so wie man immer Mehl kauft. Also jetzt nicht irgendwie in Paletten, sondern in 2 Packungen pro Woche oder so.
Hm. Ja, das ist doch cool.
Aber du züchtest Hefe, das finde ich toll.
Weil es gibt ja keine mehr auf die, da draußen. Ja.
Aber da muss man auch erstmal drauf kommen.
Wie, es gibt auch keine Hefe mehr?
Nein.
Nee. Also ich habe schon lange keine
zusammen
Hefe mehr
in
Läden gesehen. Mehl ist, hat sich jetzt, glaube ich, normalisiert. Denn bei den letzten zwei, drei Mal, als ich einkaufen war, habe ich immer welches bekommen. Und das war auch relativ problemlos. Aber Hefe ist immer leer. Also das, die Lücke, wo sonst die Hefe ist, ist sehr auffällig zwischen den.
Wo ist denn diese Lücke? In welchem Regal findet
da,
man
wo, meistens Hefe? Da, wo das Mehl auch steht. Irgendwie zwischen Mehl und Zucker bei mir im Edeka, wenn du es genau wissen willst.
Also bei mir,
ich dachte,
bei unserem,
das ist im Kühlregal.
Das ist in der Kühlung.
Na, das ist die frische Hefe dann, ja.
Achso, also, du suchst die Trockenhefe?
Na, sowohl als auch. Es gibt beides nicht mehr. Also, ich hätte beides genommen, aber ich habe weder Trockenhefe, die ich normalerweise nehme tatsächlich, weil sie einfacher zu verarbeiten ist, aber die frische Hefe in diesen Würfeln ist auch nicht mehr da.
Anders als beim Toilettenpapier, da gibt es das feuchte Toilettenpapier noch in Massen
ja,
und das andere Toilettenpapier gibt es einfach nie.
Nimmt man das denn? Ich hasse ja, es gibt ja nichts weiter, es gibt ja nichts, was ich mehr hasse als feuchtes Toilettenpapier. Also da würde dann vielleicht noch ein Bidet irgendwie da drunter auf meiner Skala stehen, aber ansonsten feuchtes Toilettenpapier ist für mich furchtbar. Nehmt ihr feuchtes Toilettenpapier?
Wir nicht. Bei uns hat es aber den Grund, dass bei uns so eine Hebeanlage zwischengeschaltet ist, bevor die Abwässer irgendwie in die Straßenkanalisation fließen.
Also ich dachte jetzt auf der Toilette.
Und das würde dazu führen, dass die Pumpe von der Hebeanlage irgendwie kaputt geht. Was im Übrigen auch ein Riesenproblem für die Stadtwerke ist. Ne? Wenn jetzt die Leute alle auf feuchtes Toilettenpapier zugreifen, die haben eine ganz andere Struktur, die sich halt nicht von allein auflöst.
Ja.
Das heißt, es bilden sich halt riesen Klumpen und Knödel irgendwie, die halt irgendwie den Klärwerken zu schaffen machen ohne Ende. Aber so finde ich es so zum Nachputzen. Das ist doch schon eine ganz nette Erfindung eigentlich an und für sich.
Ich finde das auch ganz, also ich benutze das ganz selten, aber ich, wenn dieser Balsam, der, also ist ja auch manchmal irgendwie so eine Creme oder irgendwie so dabei oder irgendwas, ist doch da so ein Dings, so ein Geduft
Aloe Vera Schicht.
Ja, Aloe Vera, Kamille oder irgendwie, das finde ich, es benutze ich tatsächlich selten, vor allem mich auch deswegen, weil ich das nämlich auch da sehr verantwortungsvoll bin, wenn es um die Stadtwerke-Situation geht. Ich habe das auch neulich wieder im Radio gehört, dass sie halt bis zu 6-mal am Tag diese riesen Klumpen da irgendwie entschlacken müssen. Und das gilt ja nicht nur für das feuchte Toilettenpapier, sondern für alle feuchten Tücher, die sehr schöne Helfer im Haushalt sein können oder für alles mögliche beim Abschminken oder so. Oder auch auch Taschentücher, die haben halt einfach so feste Struktur, die dann dafür sorgen, dass das da alles doll verklumpt und die armen Mitarbeiter dann da so eklig da, will man gar nicht,
tauchen gehen.
Deswegen sag ich, versuche ich ganz doll auf sowas zu vermeiden oder wenn ich es benutze, dann kommt es immer ein extra kleinen Mülli.
Ich spüle immer mit so einem Liter Essig nach, wenn ich auf Toilette war, da kippe ich immer noch so einen Liter Essig hinterher zur Hilfe für die Stadtwerke.
Achso, ins Klo.
Ja, ja. Egal, was ich im Bad gemacht habe, immer ein Liter Essig ins Klo.
Meinst
Wenn ich
du,
abgeschminkt
das so?
Habe, erstmal ein Liter Essig hinterher.
Ja, das
also
dauert
bist
ja
du dir eine
Weile.
Was
ist, wenn das?
Ich versuche halt im Alleingang den pH-Wert der Berliner Abwasserkanäle zu ändern.
Ich glaube, der nötige Ernst fehlt dir darin. Ne?
Meinst du, ja?
Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so empfehlenswert ist jetzt gerade. Also für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das jetzt vielleicht nachmachen, das wäre mir zu. Nee, da weiß ich nicht, ob man da das jetzt. Nee, also würde ich jetzt von abraten.
Ja, ist bloß
mal
Essig,
ganz ehrlich.
Essigverschwendung.
Ja, stimmt. Ich habe auch in meiner langen
Ich dachte im Übrigen, dass du das shredderst irgendwie zu Hause.
Ja, genau. Ich nehme jetzt mal ein Toilettenpapier. Da habe ich auch einen eigenen Schredder im Bad stehen.
Ja.
Er hat aber auch einen höheren Ölverbrauch. Ich sag jetzt nicht warum, aber.
Und hat er da auch so eine extra Klappe, wo dann. Nee, egal.
Ja, für hinten.
Okay.
Nee, ich habe mir auch so ein, es gibt doch so eine Campingklos, die man, die halt mit so, wie heißen diese, so im Prinzip Holzsägemehl, ne, so betrieben
ja.
wird, wo dann so eine Trennung zwischen flüssig und fest passiert, während man drauf ist sozusagen. Und da habe ich überlegt, wenn also gar nichts mehr hilft, dann hole ich mir sowas fürs Bad und dann lasse ich die Stadtwerke sein und mache mein eigenes Ding. Dann lege ich mir im Hof hier so einen kleinen Kompost an.
Ja.
Und da freuen sich die Mitbewohner.
Freuen die sich.
Und wenn es irgendwann voll ist, wie entsorgst du das? Also wie ist das dann?
Na, das eine kommt dann in Gulli auf der Straße und die Feststoffe kommen halt auf den Komposthaufen, den ich mir angelegt habe bei uns im Hinterhof neben den Radständern.
Ach, das Sägemehl trennt den Urin?
Nee, das kommt vorher. Also der Urin und die Feststoffe werden vorher getrennt. Also die Flüssigkeit kommt oben in so eine getrennte Flasche oder so ein Behältnis, was halt, und das Sägemehl kommt unten, oder so Rindenmulch, was auch immer man da reinfüllen kann, ist halt unten auf dem Boden der Toilette und da fällt dann halt alles rauf, was nicht flüssig ist sozusagen. Und dann füllst du ein bisschen nach. Und dann hast du so eine Schicht und nach hast du dann so Humus, so Muttererde.
Check ich immer noch nicht. Das heißt, man braucht zwei Toiletten?
Ja, du hast einen kleinen Behälter in einem großen Behälter.
Aha, das heißt aber, du musst der Toilette schon vorher signalisieren, was du für ein Geschäft machst.
Nee.
Das läuft durch.
Nee, das ist halt so aufgebaut, dass du eins vorne hast und eins eher hinten. So. Also.
Ah, das verstehe ich jetzt ein bisschen besser. Ich erinnere mich, es gibt ja in Hamburg, gibt es ja die Leute von Goldeimer, die auch von Viva Con Aqua unterstützt werden, die diese Komposttoiletten auch herstellen und auch auf diversen Festivals,
ne? Genau, es ist, glaube ich, das ähnliche Prinzip. Ja. Bloß ich weiß nicht, ob die das trennen oder ob die nicht einfach alles dann in einen Strohsack fallen lassen sozusagen.
Ja, da bin ich mich auch nicht sicher, weil das kenne ich natürlich daher und ich habe da jetzt auch nicht immer, ich vermeide natürlich da auch reinzugucken und mal so, Mensch, wie funktioniert denn das hier alles? Und ich meine, interessiert mich schon oder so. Deswegen weiß ich natürlich nicht, wie das innen drin aussieht, aber ich muss schon sagen, dass ich lieber auf diese Toiletten immer schon gegangen bin, als auf jedes Dixi-Klo weil die auch so eng, naja, das stinkt auch irgendwie weniger.
Das Problem an der Geruchsentwicklung von diesen ganzen Plumpsklos sind es ja im Endeffekt, ist ja, dass du Urin und Fäkalien zusammen hast, ne, und das dann so ineinander schwimmt. Und wenn du das vorher trennst und dann die Fäkalien trocken sind und durch den Stroh oder Rindenmulch oder was auch immer du, Sägespäne oder was auch immer du drumherum hast, noch weiter ausgetrocknet werden, das hat dann halt keine Geruchsentwicklung. Und wenn du den Urin Behälter entsprechend leerst, weil der wird halt schneller voll und ist auch nicht so groß, dann hast du kaum Geruchsentwicklung. Deswegen sind die so für Camper, Wohnmobile und so empfehlenswert, weil du halt relativ problemlos damit ohne Chemie eine Toilette hast, die nicht stinkt.
Also das haben Leute in ihrem Wohnmobil sogar?
Ja, da kommt dieses Prinzip quasi her.
Ach, das ist ja verrückt.
Ja.
Vielleicht kaufe ich mir ein Wohnmobil.
Also sowieso immer ganz gut. Wenn das hier noch so weitergeht, dann. Aber das Problem ist, ich habe auch überlegt, wenn man jetzt irgendwie ein Wohnmobil oder sowas hätte und dann könnte man einfach sich irgendwo in den Wald stellen und wäre halt am isoliertesten von allen, so jetzt mit Corona.
Ja, aber oder ein Tiny House.
Ja, oder sowas. Aber du kommst ja nirgends mehr hin, ne? Also Mecklenburg-Vorpommern. Du kannst ja nicht mal jetzt an die Ostsee fahren mit deinem Wohnmobil und dich da einfach hinstellen irgendwo, wo keiner ist. Nee.
Ostsee ist abgeriegelt.
Kommst da mit einem
Schleswig-Holstein aus.
Genau, mit einem Nummernschild, was nicht Mecklenburg-Vorpommern ist, nicht mal rein in dieses Land. Du kommst ja nicht mal in unser Naherholungsgebiet, das uns zusteht als Berliner.
In unsere Badewanne.
Genau.
Wo schon der Kaiser und dem Kaiser seine Freunde.
Es fällt denen ein, uns hier die Ostseebäder abzuriegeln. Ja. Das kann ja wohl nicht sein.
Schweinerei. Und hier dann Prignitz war ja auch, ne? Aber weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Also von Hamburg und zwischen Hamburg und Berlin ging das glücklicherweise ganz gut. Da hatte ich kurze Zeit wirklich Angst. Also weil man ja auch irgendwie da auch noch alles noch nicht so gut einschätzen. Rückwirkend denke ich jetzt auch, wieso hatte ich da eigentlich Angst? Aber da hatte ich wirklich
unklar.
Bedenken. Dass ich vielleicht nicht aus Hamburg rauskomme oder nicht nach Berlin reinkomme und da nicht pünktlich zur Arbeit erscheinen kann.
Das ist das typische deutsche Bedenken. So, Gottes Willen, ich muss Montag zur Arbeit, was mache ich nur?
Ich fange noch einen neuen Job an, was sollen denn die Leute von mir denken? Genau. Erst macht sie ihren größeren Trombum und dann kommt sie nicht.
Dann ist sie nicht mal da.
Ja, ja. Und,
wo kommen wir denn jetzt her, junge Fräulein?
Naja, halt bist du draußen, Unfall und dann kam der unten. Ja, und das war, da hatte ich wirklich irgendwie ein mulmiges Gefühl. Mulmig ist auch nicht die falsche Beschreibung, aber ich hatte schon die ganze Zeit so auf der Autobahn gedacht, na hoffentlich sagt jetzt keiner was mit meinem Berliner Kennzeichen. Und aber alles gut gegangen. Es war eine schöne Autofahrerfahrung für mich, weil an diesem Tag viele Menschen nicht gereist oder gefahren sind.
Alles leer.
Und ich deswegen da auf der Autobahn so mutterseelenallein dem Horizont entgegenfuhr und schöne Musik hörte. Und ab und zu gab es mal einen LKW. Problem ist allerdings, für solche Zeiten. Die Rast, ich war bei einem einzigen Rasthof, den ich mir ausgesucht hatte, wo ich ja ganz dringend mal auf meine Campingtoilette eigentlich wollte. Der hatte dann aber zu. Und das war dann schon ein bisschen ungünstig, wenn man dann merkt, so, ach Mist, die haben ja hier alle nicht auf.
Musstest du wieder mit dem Spaten dann, ins Gebüsch.
Ja, zum Glück, also immer einen Spaten im Auto haben.
Genau.
Ja. Aber das war cool eigentlich. Ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch stark, irgendwie die ganze Autobahn für sich alleine zu haben.
Naja. War das so ein bisschen wie bei The Walking Dead, wo dann quasi du als einziges Auto unterwegs warst? Links und rechts so die liegen gebliebenen, naja, egal.
Abgesehen von dieser Scheißsituation mit Corona als solches, ist es sowieso irgendwie sehr interessant zu sehen und angenehm zu fühlen, wie die Stadt so ein bisschen entschleunigt, finde ich. Und alles drumherum. Ja, also geht mir so.
Also ich, ja, also wenn es halt
nimmt
nicht
wieder zu jetzt?
Ja gut, aber jetzt über Ostern, ne? Also ich glaube, das wird auch wahrscheinlich eher wieder zunehmen jetzt in den kommenden Wochen, weil die Leute alle rammdösig werden.
Ja.
Aber ich finde es auch, also so, wenn es jetzt nicht irgendwelche blöden Umstände mit Corona
wären, keine Frage. Ja,
würde ich es halt auch gerne so haben, ja. Ich finde das sehr angenehm in der Stadt gerade.
Ich habe auch vor 2 Tagen mit einer Freundin gesprochen, wir beide haben mal zusammen in einem Café direkt in der Nähe vom Hackeschen Markt gegenüber vom Berliner Dom gekellnert, jahrelang, und haben daran in der Zeit sehr, sehr gut an den Touristen, dem Touristenstrom da verdient und haben aber ganz oft, weil wir wirklich so Tage hatten, Wochen hatten, wo wir das Gefühl hatten, wir haben nicht eine einzige Person bedient, die eventuell aus der Gegend kommt, sondern ausschließlich Touristen, und haben uns dann manchmal so gesagt, ey, wie kannst du dir noch vorstellen, wie Berlin so ist, ohne Touristen? Hast du da meinst du, das wird uns jemals, also das haben wir wirklich so ab und zu mal so, haben wir uns so danach gesehnt, mal Berlin wieder so kurz für uns zu haben oder zumindest diese Gegend da oder so dieses, oder zu wissen, wie das wohl ist, wenn keiner da ist. Und nicht, also irgendwie so einfach aus philosophischer Sicht so mal uns darüber nach, ob wir uns das vorstellen könnten. Und da ist uns das jetzt am Samstag wieder eingefallen, wie wir darüber gesprochen haben, und wir gesagt, nee, das wird nie passieren. Das geht ja, also es werden immer Tausende, Hunderttausende Touristen in der Stadt sein. Immer und so. Und jetzt ist das so genauso eingetreten. Und ich finde es auch so ein bisschen, ich finde es eigentlich nicht so geil, aber ich mag es ja eigentlich, wie Berlin sich so entwickelt hat, aber ich merke auch, dass zumindest hier in Neukölln sehr viele Menschen offensichtlich wirklich auch hier leben, die gar nicht von hier kommen. Also dass einfach viele, viele Menschen wirklich ihren Wohnsitz hier haben, weil trotzdem auf der Straße nach wie vor sehr viel Englisch oder Italienisch, habe ich auch viel gehört, gesprochen wird, wo die wirklich jetzt auch in der Krise tatsächlich einfach alle hier sind, weil sie hier wohnen. Wo man auch merkt, dass die Bevölkerung eigentlich ganz gar nicht mehr so ist wie früher. Was jetzt auch nicht schlimm, also ne, nicht, dass jetzt hier einer denkt, oh, ich finde das
Anja,
ja cool.
Anja ist seit ihren Hamburg-Jahren ein bisschen ins rechte Milieu abgedriftet, glaube ich.
Nein, auf keinen Fall.
Hört jetzt auch mehr Xavier Naidoo als vorher.
Oh, ich habe einen Nachbarn, also da, ja. Sondern ich fand es eher so interessant zu sehen, alles klar, die Menschen, denen du hier um dich herum begegnest, sind alles deine Nachbarn. Oder die müssen ja alle hier irgendwie leben.
Waren gar keine Touristen.
Das werden die, genau. Aber es sind viele. In Neukölln sind tatsächlich gefühlt viele Leute draußen, aber ist ja klar, das verteilt sich ja auch so schlecht, weil die ganzen Restaurants, Cafés und nix. Und also wo man vielleicht sonst normalerweise noch gesessen und sich aufgehalten hätte oder man vielleicht eben auch verreist wäre.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Aber es sind schon jetzt am gestrigen Tag, da habe ich schon gedacht, hui, 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 ihr müsst aber alle mal ein bisschen aufpassen hier draußen und gucken, das ist schwierig. Da waren so viele.
Abstand halten. Menschen.
Ja.
Aber es ist auch schwierig, ne, wenn dann tatsächlich irgendwie die normale Anzahl von Leuten unterwegs ist, und deswegen machen wir das ja auch, also dieses mehr zu Hause bleiben als vorher oder um nicht zu sagen nur zu Hause bleiben, um halt die Bürgersteige leer zu halten, so dass man, dass die unterwegs sein müssen oder vielleicht auch wollen, halt Abstand halten können. Dafür machen wir das ja. Aber es ist schon, ich glaube auch, wenn man sich hier, also ich gucke ja auch immer zu mal aus dem Fenster und so, ne, und dann sieht man halt den einen oder anderen Rollkoffer noch vorbeiziehen. Ich weiß gar nicht warum, aber die Touristenscharen sind auf jeden Fall weg, und die da noch übrig sind, ob die jetzt Englisch oder Deutsch oder Italienisch sprechen oder was auch immer, die sind auf jeden Fall grob ein Drittel, glaube ich, von dem, was hier sonst so an Verkehr da ist. Und die können sich die Bürgersteige, seien sie auch noch so eng, noch ganz gut aufteilen bisher. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut. Aber natürlich ist das kein Zustand, den sich Berlin auf Dauer leisten kann, also keine Stadt auf Dauer leisten kann, ohne die Touristen irgendwie.
Ja, also ich habe auch so
auch wenn es angenehm ist.
Genau, also so schön ist auch, also der Moment mal zu sehen, ach so, sieht die, so stimmt, deine Stadt ist, also man sieht seine Stadt halt wieder ein bisschen anders, wenn man gerade herkommt und froh ist, wieder zu Hause zu sein und alles sich nochmal ein bisschen genauer anguckt, weil ja hier so viel im Wandel ist. Und dann denke ich auch so, aha, ja stimmt, so war das also ohne Leute, das kannst du dich erinnern, das war schon mal in den 90ern irgendwie.
Kurz nach der Wende.
Ja, und denk mir dann auch, okay, alles klar, ich weiß es jetzt, bitte mach das wieder weg, weil ich fahre zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit fahre, fahre ich mit dem Fahrrad quer durch, also von Neukölln nach Kreuzberg rüber bis Mitte im Janowitzbrücke vorbei, übern Alex und Hochtorstraße, Rosenthaler Platz. Also fahre wirklich eine sehr stark befahrene, belebte Strecke, das sind ungefähr 8 Kilometer, auf der, egal wann man sonst da unterwegs ist, immer wahnsinnig viele Autos fahren, wahrscheinlich auch sehr viele Fahrradfahrer und man vor allem an ganz vielen Plätzen vorbeikommt, wo einfach viel gearbeitet wird oder man eben viel einkaufen, erleben und sehen kann. Also allein der Alexanderplatz, diesen Ort, an dem man ja eh nicht mehr so gerne geht, weil er irgendwie unschön geworden ist. Und da ist einfach gerade nichts.
Ja.
Und ich stehe dann da morgens und denke so, es ist irgendwie,
Man könnte sich aber endlich wieder an der Weltzeituhr treffen, wenn man sich denn treffen wollte. Weil man hat endlich wieder die Übersicht.
Das stimmt. Vielleicht kann man ja virtuell so eine Weltzeituhr jetzt.
Dass wir uns alle jeden Tag an der Weltzeituhr treffen.
Genau, dass man sich da trifft. Aber, und das ist auch irgendwie, also das Schöne ist, wenn das Wetter auch angenehm ist und man ist sehr alleine, also ich fühle mich sehr geschützt alleine auf meinem Fahrrad auf dieser Strecke, weil man ist so ein bisschen dörflich, richtig. Also ab und zu kommt dann nochmal ein Auto und ich denke mal, das nimmt jetzt auch wieder, also ich merke auch schon, dass mir ein bisschen mehr Verkehr geworden ist, aber das ist natürlich als Fahrradfahrer total angenehm zu sagen. Also weil ich kann durchradeln. Es gibt niemanden, der mich in meinem...
Blind. Augen zu.
Ja. Der mich da irgendwie behindert, ist schon schön. Also dadurch auch weniger Abgase und alles. Und das ist auch etwas, was ich bestimmt irgendwann in Zukunft sage, oh, boah, das fand ich aber gut damals, als ich hier mit dem Virus war.
Wisst ihr noch, als unsere Stadt leer war.
Aber es ist schon, die Seele fehlt halt. Also es ist nicht so geil. Ich finde es nicht schön. Ja. Sonst kann ich auch gleich aufs Land ziehen.
Man könnte sich ja den Demonstranten anschließen. Habt ihr das gelesen mit dieser Demo vor der Volksbühne, die am, wann war das? Samstag, glaube ich, ne? Vorgestern. Von diesen Leuten, die hier, Corona ist eine Lüge und das existiert alles gar nicht und so, wo dann auch Ken Jebsen war und verhaftet wurde.
Natürlich.
Und ich habe da...
Hat er einen Mundschutz getragen?
Das wollte ich gerade erzählen. Ich habe auf YouTube die Bilder davon gesehen. Also da waren halt, ich glaube, dreimal so viele, in Anführungsstrichen, Reporter wie wirklich Demonstranten. Und ich glaube, gut ein Drittel von denen, die da waren, um zu demonstrieren, dass es Corona eigentlich gar nicht gibt und dass es hier alles nur eine große Staatsverschwörung ist und gegen den kleinen Mann auf der Straße und so. Die hatten alle einen Mundschutz. Also richtig haben sie ihre Verschwörungstheorie auch nicht geglaubt.
Das ist ja albern, ey. oh Gott, oh Gott. Ja, das ist auch hier so.
Ich finde schön, dass auch Ken Jebsen wieder dabei war.
Natürlich, der muss ja.
Mhm. Ja, der muss.
Einer von euch ist jetzt, ich glaube, Carsten ist gerade technisch ein wenig abgehackt.
Ich bin abgehackt, hallo.
Eben warst du ein bisschen, aber es ist schon wieder besser.
Ja.
Okay.
Hast du wahrscheinlich zu viel Feuchtigkeit.
Gar keiner gemerkt.
Hast du wieder aufs Kabel getreten.
Ja, aber
ich
das
google
ist
hier gerade nach dem Shredder 2000. Also.
Das ist auch so irre, wie diese Verschwörungstheoretiker, die dann da alle so, oder auch so Staatsoberhäupter, wenn der brasilianische Präsident sich hinstellt und sagt, nee Leute, das ist doch Quatsch hier, die kleine Grippe.
Ne? Ist doch alles nur gegen Brasilien. Das ist alles nur von der Welt gegen Brasilien.
Ja, wie das ja immer ist. Also wie das weiß er ja auch. Also das ist ja wie mit den Regenwäldern und allem.
Genau.
Und da schüttelt man auch so echt so, denkt sich so, das ist, also, ach Leute. Und da fehlt mir auch irgendwie. Und dann ist ja natürlich klar, und wenn man dann sieht, dass ich dann auch gedacht habe, oh, dieses blöde Virus wird in dem Herrn Trump wahrscheinlich hoffentlich endlich den Garaus machen. Das wird eben. Und jetzt ist man so ein paar Wochen sind so vergangen, man guckt sich's an, denkt so, fuck, nee. dieses Land ist derartig gespalten und der hat diese Anhänger und der kann sagen, was er will und der wird, ich will gar nicht mehr sagen, die nächste Amtszeit wird er nicht bekommen. Nee. Also selbst wäre so, egal. Man denkt natürlich viel nach und ich habe halt auch da auch gedacht, so, der wird es wieder irgendwie schaffen.
Also,
weil er so viel Scheiß labert.
Vor einer Woche hätte ich dir, glaube ich, noch zugestimmt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also normalerweise, so historisch gesehen, ist ja in den USA, ich glaube in jeder westlichen Industrienation so, dass in Krisenzeiten sich die Leute eher hinter dem Amtsinhaber versammeln und halt zu dem halten. Und so sah es dann auch zwischenzeitlich aus. Also die Umfragewerte von Trump stiegen teilweise bis in die hohen 40er-Prozentwerte, was er noch nie hatte. Ja, also das war halt so Anfang der Corona-Zeit war er auf dem aufstrebenden Ast.
Wie man sagt, die Bevölkerung stellt sich in Krisenzeiten generell eher hinter den Amtsinhaber.
Genau, ja.
Ach, das ist ja interessant.
Also historisch gesehen war das so. Also guck dir die Approval-Kurve von zum Beispiel Bush an. Der hatte halt auch so wie Trump so niedrige 40er-Prozent-Werte so. Und dann kam 9-11, zack, 80% Approval-Werte.
Das war halt in Bezug also jetzt auf die amerikanischen Regierungen.
Ja, also da, oder, das ist jetzt da, wo man relativ viele solche Ereignisse hatte und das nach. Aber das war, ich glaube, in sämtlichen westlichen Industrienationen kann man so einen Trend sehen. Vielleicht nicht ganz so stark wie in Amerika, weil die halt so eine extreme Laborbedingungen haben, ne? Wie gesagt, dass die sind halt so gespalten in ihrer politischen Ansicht. Da gibt es dann halt krasse Ausschläge in beide Richtungen, wenn irgendwas passiert. Deswegen kann man das da einfacher sehen, solche Trends. Aber ja, im Prinzip hast du immer so die Bevölkerung lehnt sich halt gegen, also nicht lehnt sich gegen, sondern lehnt sich an den Amtsinhaber in der Hoffnung, dass sie halt da Hilfe bekommen und Unterstützung und so. Aber jetzt, wo sich dann jetzt in den letzten Tagen ist er schon wieder auf dem absteigenden Ast. Ne? Also im Moment hat er, glaube ich, so im Schnitt 44% Approval-Rate, was immer noch höher ist, als er sonst im Schnitt hat. Aber ist auf jeden Fall wieder auf dem absteigenden Ast, weil er halt jetzt, glaube ich, auch die ersten mitbekommen, wie langsam und schlecht er das Ganze gemanagt hat in den USA, ne? Also das ist halt so.
Ja, wieso? Er hat doch sofort die Leute aus Asien nicht mehr
einladen lassen. Quasi sofort, ja.
Hat genau. Er doch heute oder gestern noch gesagt, dass er ganz schnell das Einreiseverbot ausgibt.
Und das ist ja auch genau die Maßnahme, die auf jeden Fall was bringt, ja. Nachdem sie jetzt rausgefunden haben, dass die Seuchenherde da New York und Umgebung, die ja die größten und schlimmsten sind in den USA, alle aus Europa infiziert wurden. Also da hilft ein Einreisebann aus China und Asien auf jeden Fall. Ja, also es ist also.
Da hat er ja auch schnell reagiert.
Das Problem ist halt dabei, also ich habe ja zu dir, Anja, als wir die Technik eingerichtet haben, auch schon gesagt, so ich habe ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das aus meinem Studium kommt oder generell, ob ich das bin, aber ich bin ja da, ich mache mir relativ wenig Sorgen um mich selber, also so medizinisch. Und habe so ein bisschen so eine morbide Faszination mit dieser Gesamtsituation irgendwie mir angeeignet und betrachte das eher so systemisch. Also weißt du, so dass
so wie
man
bei der Acute Aggression?
Genau. Den Gedanken hatte ich auch.
Das wird mir auch noch jahrelang nachhängen.
Nur für alle Zuschauer und Zuschauer, die es jetzt gerade nicht einordnen können, war, glaube ich, die letzte oder vorletzte Folge.
Ich glaube, vorletzte.
Ne? Ja. Ja. Entschuldige, ich wollte dich eigentlich gar nicht.
Ist alles gut.
Der Hamster, der Süße, lag da.
Und deswegen habe ich so eine Faszination mit den Prozessen und Dynamiken, die sich aus dieser Gesamtsituation für die gesamte Welt so ergeben, was man halt so, also ich bin so jemand, der dann halt täglich 4-5 Stunden Nachrichten liest, guckt und alles so in sich aufsaugt und das furchtbar spannend und interessant findet, obwohl es natürlich, wenn man dann wieder auf den Einzelfall runtergeht, komplett tragisch ist und ich natürlich auch jedem irgendwie nachtrauere, der an dieser Scheiße stirbt und halt auch unnötig stirbt. Aber im Normalfall, so im Tagesrhythmus, kann ich relativ unbefleckt davon die ganze Nachrichtenlage relativ fasziniert verfolgen, bis ich dann 5 Minuten weiterdenke und dann halt die Menschentragik dahinter sehe. Und deswegen finde ich es halt auch spannend, was das so mit der politischen Lage global gesehen macht, ne? Also dass so jemand wie Trump oder halt auch der Bolsonaro oder wie spricht man den aus da in Brasilien? Und so, was halt so die ganzen Rechtspopulisten auf dieser Erde.
Bolsonaro,
genau das war's. jetzt mit sich, also über sich ergehen lassen müssen. Das sieht man ja auch an den Umfragewerten bei uns, der von der AfD, die ja auch irgendwie 3-4 Prozentpunkte verloren haben, seit das alles losging, weil sie halt komplett entzaubert wurden von der aktuellen Lage. Ne? Sie haben halt keinerlei Antworten auf das, wenn es mal wirklich eine Herausforderung gibt. Und man sieht halt, dass sobald sie aus den Nachrichtenzyklen raus sind, auch ihre Umfragewerte rausgehen, runtergehen, ne? Weil sie halt nicht mehr stattfinden, weil die Antworten, die die Menschen brauchen, im Moment, muss man auch ehrlicherweise sagen, keiner so wirklich hat. Also ne? Es gibt halt im Moment keine einfachen Antworten auf die Fragen, die jetzt am drängendsten sind. Und diejenigen, die das gerade schaukeln, so ein bisschen zumindest in Deutschland einen halbwegs guten Job machen, also so in all, was die Verwaltung und die Reaktion auf die einzelnen Herausforderungen angeht. Und da kannst du halt mit denen, aber die Ausländer nicht mehr punkten, ne? Das ist halt jetzt erstmal vorbei. Und wenn wir Glück haben, ist das auch nachhaltig vorbei.
Oh, hoffentlich. Ey, aber jetzt hätte ich doch noch eine Frage. Warum hat das, glaubst du, hat das was mit deinem Studium zu tun?
Ach so, weil ich halt, also weil ich glaube, dass, also vielleicht nicht unbedingt, dass das durch das Studium kommt, aber dass ich war schon immer eher so, dass ich mich für so Systeme interessiert habe und die Zusammenhänge in Systemen und das nicht und das relativ losgelöst von Einzelschicksalen betrachten kann. Ne? Natürlich immer nur so lange, wie man nicht selber betroffen ist und das ist natürlich auch ein totaler Luxuszustand. Aber ich kann, ich interessiere mich halt mehr so für die Masse als für individuelle Schicksale, weil ich da, also wenn, ne, wenn man sich so politische Strömungen anguckt, dann ist es ja meistens so, dass sich die so in so einem Sinusverlauf bewegen. Ne? Also du hast halt immer eine, sagen wir mal, wenn man das mal ganz blöd runterbricht, auf links oder rechts, also sprich eher linke soziale Strömungen oder rechte konservative Strömungen, dann sind die immer so in einem Sinusverlauf über ein paar Jahre gesehen aktuell oder nicht. Also ne, wir hatten irgendwie die Rot-Grün Bewegung so ein bisschen nach Kohl, die so hochkam und eher so populär wurde. Und dann kam Schröder, hat das alles kaputt gemacht. Und dann ging es wieder und runter Joschka mit denen. Und naja, gut, ja. Und dann kam wieder CDU und eher so die konservative Richtung nach oben. Ne? Also die haben jeder für sich ja so eine Sinusbewegung von Popularität. Und jetzt im Moment ist es eher so, dass diese natürliche Schwankung komplett kaputt gemacht wurde und ich glaube, wir alle so in so einem Reset sind gerade, was durch Corona, also dass das halt so, wir müssen halt danach uns wieder neu justieren, was auch spannend ist, weil man das halt nicht so oft mitmachen kann. Ne? Man überlegt immer so, kann man so rumtheorisieren, so was bräuchte es eigentlich mal, um den Status quo zu stören und mal zu sagen, wir haben eine Chance auf einen Reset. Und es war vermutlich schon immer klar, dass das ein sehr, sehr teurer Reset werden würde. Und so wie es jetzt aussieht, wird das halt auch so werden. Also sprich teuer im Sinne von Menschenleben natürlich zuerst und aber auch volkswirtschaftlich teuer. Aber wir haben jetzt halt die Chance, glaube ich, nach dieser Zeit, wenn es einen Impfstoff gibt und wir alle irgendwie halbwegs immun dagegen sind oder zumindest gefahrlos wieder alles so auf 100% heben können, dass wir eben mal aus den Erfahrungen dieser, ich vermute mal insgesamt wären es so 2 Jahre andauernden Krise, mal lernen können, so, wir gucken mal, ob nicht vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen eine gute Idee ist, weil dann bräuchten wir jetzt halt in so einer Situation nicht Milliarden und Abermilliarden an Staatshilfen rauspumpen, weil die Leute das halt eh bekommen würden, einfach geregelt durch ein Grundeinkommen. Oder wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht unseren Pflegekräften mal mehr Geld bezahlen wollen, weil die halt, wie wir jetzt gelernt haben, relevanter sind als jeder Investmentbanker, der irgendwelche Hedgefonds manipuliert. Ne? Also so jemand wie Christian Lindner sollte in der Nach-Corona-Zeit einfach keine Rolle mehr spielen, mal ganz blöd gesagt.
Entschuldigung, aber die Vorstellung finde ich schön.
Ja, also das ist halt, wir haben jetzt halt diese Chance, diese Lehren zu ziehen und ich hoffe, dass es klappt und dass wir irgendwie, und die Anzeichen sind da, dass wir zumindest so langsam in diese Richtung driften. Mal gucken, wie nachhaltig das ist.
Ja, es wird spannend, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, das ist natürlich, sind alles sehr teure Lehren, die wir da ziehen. Und es wäre natürlich besser gewesen, wenn wir das Lehrgeld nicht bezahlen müssten, sondern von selber drauf gekommen wären. Aber so wie es jetzt aussieht, werden wir es wohl bezahlen müssen.
Ja.
Und da, das ja eben, ne, und da können wir halt immer sagen, ja, im Moment, dreimal auf Holz geklopft, sieht es in Deutschland ja so aus, als hätten sie alle wirksamen Maßnahmen doch früher ergriffen, als es sich angefühlt hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Carsten, hatten wir auch kurz mal drüber geredet, als ich da war. Ja. irgendwie hatte ich, als es dann hieß, so, ja, wollen wir nicht die Schulen zumachen und wollen wir nicht irgendwie Ausgangsverbot oder Ausgangssperre oder so einführen und so, ne? Die Diskussion gab es ja vor 3, 4 Wochen.
Ja.
Da hatte ich immer so das Gefühl, die kommen einfach nicht aus dem Puschen, das muss doch jetzt und so, weißt du, das ist das einzig Vernünftige und das muss jetzt mal passieren. Aber wenn man dann mal auf den Zeitplan guckt und auch im Vergleich mit anderen Ländern, dann war Deutschland da tatsächlich noch eins der schnelleren Länder. Und auch dadurch und dankenswerterweise, dass unser Gesundheitssystem wahrscheinlich trotz allen Abbaumaßnahmen und Raubbaumaßnahmen, die da in den letzten Jahren passiert sind, immer noch eins der besseren ist, haben wir noch vergleichsweise wenig Todesfälle zum Glück.
Also ich war da auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, doch sehr gelähmt. Also irgendwie, ich war auf jeden Fall eine von denen, die gesagt hat, Gott, hoffentlich sahen die hier irgendwie bald, was ich zu tun habe oder was wir hier tun können und müssen.
Ja.
Ich war wirklich so, ich wollte auch meine, das war natürlich auch noch bei Rocket Beans, wo ich so gedacht habe, ich muss ja meine Mitarbeiter hier schützen. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die haben Angst, in die Arbeit zu kommen oder die fühlen sich damit unwohl, mit jeden Tag in der U-Bahn zu stehen. Die haben, oder im Bus oder sonst wie, oder die fühlen sich eben da nicht ausreichend informiert, die sind irgendwie, die haben vielleicht jemanden in der Familie oder sind asthmatisch oder was auch immer. Ja. Und ich habe wiederum andere Kollegen, die das gar nicht so gesehen haben. Und man muss aber trotzdem eben dann als Chef ja auch überlegen, wie mache ich das denn? Und dann aber auch rechtzeitig, und das ist ja im Prinzip im Kleinen, auch überlegen, angenommen. Also wir auch als Abteilungsleiter mussten natürlich darüber reden, was müssen wir für Maßnahmen jetzt treffen, falls es eintrifft, dass wir alle zu Hause arbeiten müssen. Und da merkt man ja auch so, da sind natürlich die eine Hälfte, naja gut, das kann man so nicht sagen, aber es gibt ein paar Leute, die sagen, meint ihr, wir müssen wirklich jetzt Maßnahmen treffen? Und es gibt ein paar Leute, die sagen, ja unbedingt, und andere, die eigentlich denken, so scheiße, ich habe gar keine Ahnung. Und das ist ja eh nicht wahrscheinlich wie so eine Regierung halt vielleicht, da sitzt nur, dass die halt natürlich dann ihre Experten und Wissenschaftler haben und wir überlegen müssen, ob es sich lohnt zu investieren in Streaming-Setups für die Mitarbeiter zu Hause oder bessere Internetleitung oder was auch immer. Und das war so richtig, wo ich nämlich auch gehofft habe, wie du so schön gerade gesagt hast, kommt doch mal aus dem Puschen und sagt mal, was wir jetzt als Arbeitgeber zu tun haben. Ich habe ja auch, genau, wir haben auch Leute, die müssen natürlich irgendwo hinreisen, um dort eben zu drehen, zu arbeiten irgendwie. Kann ich das meinen Mitarbeitern zumuten, die da hinreisen zu lassen? Was ist, wenn die erkrankt wiederkommen? Bin ich dann verantwortlich? Wie mache ich das denn? Also da hatte ich auch so viele Fragen, aber ohne böse dabei zu sein, also sondern eher so, dass ich gemerkt habe, in der eigenen Überforderung der Situation, habe ich so gedacht, scheiße, ja, so muss es natürlich einer Regierung auch gerade gehen. Die müssen ja auch sinnvoll überlegen, weil sie müssen vor allem über Konsequenzen nachdenken. Bei mir hört ja das Nachdenken über Konsequenzen dann auf mit, wie viel Geld investieren wir jetzt indem wir einen Computer für alle kaufen, die sie dann von zu Hause aus benutzen können oder so. Und ich glaube, da haben wir als Unternehmen aber auch da ganz gut zum Glück rechtzeitig reagiert. Aber scheiße war es trotzdem oder ist es trotzdem. Und dann habe ich aber auch Angst gehabt. Ich wollte auch nicht, dass es dann wirklich passiert. Wir sind doch alle verantwortungsbewusst. Wir können doch alle irgendwie uns die Hände waschen. Es muss da wohl gehen. Und jeden Tag denkst du, oh Gott, ey, ein Glück. Ist es so, wie es ist. Und dann habe ich auch nach und nach gedacht, ja, offensichtlich tun die da was. Es gab ja auch in den Medien so viel Kritik daran, dass sie uns irgendwie so lange in der Schwebe halten würden. Mit wie geht's denn nun weiter? Und ich aus meiner luxuriösen Perspektive ohne Homeschooling zum Beispiel oder eben auch in einem Job, der von zu Hause aus machbar ist, aktuell jedenfalls noch, ich habe das natürlich nicht so empfunden. Aber wenn ich weiß, ich möchte eigentlich gerne wissen, ob mein Kind irgendwann wieder in die Schule gehen kann oder Studenten, ob die wieder in ihre Uni gehen können oder natürlich Arbeitnehmer in jeden anderen Jobs, ob sie denn mal wieder arbeiten können. Aber das habe ich halt zum Beispiel nicht so empfunden, dass ich mich uninformiert fühlte. Oder so, weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, wir sind ja immer noch in derselben Situation. Wir wissen ja nicht, wie es nach dem 19. eigentlich ist. Oder? Wissen wir das? Habe ich was nicht mitbekommen?
Nee, wir können uns das relativ easy zusammen meinen. Also auf Basis dessen, wie die Entwicklung ist, können wir, glaube ich, relativ gut absehen, wann wir darüber nachdenken können, ob wir irgendwelche Lockerungen anstreben von, also ob wir die Gesellschaft so langsam wieder hochfahren und was das dann eigentlich bedeutet. Also es ist jetzt nicht so schwer dafür, sich ein Modell im Kopf zu überlegen, dass der 19. jetzt nicht das Datum sein wird, an dem wir alle wieder aus den, an dem die Schulen wieder aufgehen und irgendwelche Fabriken wieder hochgefahren werden im großen Stil. Also das, da glaube ich nicht dran, dass das passiert.
Also wenn, dann ist ja sowieso irgendwie erstmal in ganz kleinen Schritten, schrittweise, gerade was Schule angeht, werden sie sicherlich erstmal irgendwie die Prüflinge, Abiturienten und so weiter vielleicht zuerst reinholen wieder ins Boot.
Ja.
Und dann mal gucken, ob die unteren Klassen oder so überhaupt noch vor den Sommerferien wieder ins Rennen gehen, denke ich mal. Ich weiß nicht, es sind jetzt nach den Osterferien kalendarisch irgendwie noch 8 Schulwochen oder so.
Mit bis zu den Sommerferien.
Feiertagen dazwischen, bis zu den Sommerferien.
Ja.
Ob da noch so viel passiert, ist wirklich eben die Frage. Also wir sind jetzt hier zu Hause in der, auch in Anführungsstrichen, Luxussituation, dass der Große halt irgendwie kurz vorm Schulwechsel zum Gymnasium steht ab dem nächsten Schuljahr, also ab September. Und jetzt sowieso in so einem Leerlauf-Halbjahr ist, wo es natürlich schon ganz gut wäre, wenn er nicht irgendwie komplett den Anschluss verliert und den Stoff irgendwie draufkriegt, aber eben auch keine Ergebnisse mehr bringen muss, wie es jetzt beispielsweise im letzten Halbjahr war, wo die Note entscheidend war für die Bewerbung quasi an der erweiterten Schule dann am Gymnasium.
Die Empfehlungen, die ausgesprochen
wurden. Die Empfehlung, genau. Du kriegst ja dann eine Durchschnittsnote, die sich zusammensetzt aus dem Endjahreszeugnis der 5. Klasse und aus dem Halbjahreszeugnis der 6. Klasse. Wie gesagt, daraus bildet sich der Durchschnitt und die Empfehlung für die nächste Schule. Und das hat er gerade hinter sich gebracht. Und jetzt ist halt gerade dieses letzte Halbjahr 6. Klasse, wo man sagt, okay, Glück gehabt. Wenn es die ganze Scheiße schon ein halbes Jahr früher losgegangen wäre, dann wäre es irgendwie schon ein bisschen problematischer geworden mit dieser Durchschnittsnote und so weiter. In unserem Fall. Und bei der Kleinen ist halt, okay, die ist jetzt in der 3. Klasse. Die ist also aus dem Gröbsten raus, was Schreiben und Rechnen lernen und so weiter angeht und kann auch schon verstehen und man kann ihr Sachen auch so zu Hause beibringen.
Kann sie jetzt einen Job suchen.
Das ist alles cool. Genau, das ist alles noch in Ordnung. So, ne? Aber wenn du jetzt natürlich Kinder hast, die irgendwie gerade angefangen haben, lesen und schreiben zu lernen und rechnen irgendwie und du sitzt zu Hause mit denen, ist schon ein bisschen knackiger. Oder eben die ganzen Großen, die jetzt irgendwie eigentlich gerade ihre Prüfung ablegen wollten, ne? Oder ihr Abitur oder so. Das ist schon, ja. Ja. Aber dieses Gelähmte, was du vorhin, Anja, erwähnt hast, das hatte ich, wo man auch nicht so richtig wusste, ging mir dann so jetzt wieder mit dem Beispiel Fußball Union. Ne? Wir standen ja kurz irgendwie vor diesem Heimspiel gegen Bayern München, wo man irgendwie dann doch schon so, also ich zumindest mich drauf gefreut hat, weil es ja doch ein besonderes Spiel nochmal ist zu allen Erstliga-Begegnungen, die wir so haben. Und plötzlich rundherum war dann halt die Diskussion, nee, die Spiele sollten abgesagt werden oder ohne Publikum stattfinden und irgendwie war die Entscheidung bei Union noch nicht da, auch aus verschiedenen Gründen und ich war selber hin und her gerissen, ob man da jetzt hingehen würde, wenn es denn stattfindet oder ob man gesunden Menschenverstand von selber sagt, nee, ich bleib zu Hause, ich lasse den Quatsch und hatte dann für mich eigentlich schon so zu 90% entschieden, ich bleib auf jeden Fall zu Hause, egal ob es stattfindet oder nicht. Und dann wurde mir die Entscheidung halt zum Glück irgendwo auch noch abgenommen, dass dann sowieso alles abgesagt wurde. Aber eben dieser Lähmungszustand, den man da hatte, was passiert als nächstes, ist, glaube ich, inzwischen jetzt 4 Wochen später, ist dann wieder das, was Robert sagt, wo man sich ungefähr ausrechnen kann, wie sind jetzt vielleicht die nächsten Schritte. Ne? Also man ist jetzt irgendwie schon so ein bisschen mit der Situation vielleicht vertrauter auch oder so, oder hat sich gewöhnt, ist vielleicht doch ein blödes Wort. Aber
ja, aber man hat langsam das Gefühl, dass man eine Vorstellung hat von dem, was
genau.
Was es bedeutet und was dann so
genau.
Mittelfristig passieren wird und muss.
Richtig. Mhm. Also deswegen
ja, stimmt.
Sicherlich nicht mit Stichtag 19. April, aber dann irgendwie, es sind ja genug Stimmen jetzt auch schon wieder, die sagen, ja, jetzt ist doch die Curve schon geflattet und so.
Ja, aber ist sie ja eben nicht.
Ist ja eben nicht, ne? Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Wenn ja. Wir jetzt natürlich alle wieder losrennen und uns anfassen, also mehr als sonst.
Jeden auf der Straße, die du triffst einfach.
Naja.
Kennt ihr schon jemand, der es hatte?
Nee. Immune? Ich kenne über 2 Ecken jemanden, der es gerade hat.
Aber okay.
Nicht, also nicht schlimm, also noch milder Verlauf und alles ist okay. Aber ich hatte 2 Leute in der direkten Umgebung, die Verdachtsfälle waren sozusagen. Wo es aber negativ war.
Hatte ich auch schon. Also deswegen musste ich auch ziemlich schnell ins Homeoffice, weil ich jemanden kannte, der jemanden kannte.
Mhm.
so ungefähr. Also nur als Vorsichtsmaßnahme, es war auch kein Muss, aber so ein Hey, Empfehlung, ja, das geht schon. Und das ist ja in unserem Job auch, wie gesagt, ja nicht so problematisch gewesen. Und ich kenne auch schon jemanden, der ist glücklicherweise, der mittlerweile unter den zu den genesenen immunen Personen zählt. Den habe ich auch schon mal angefasst. so ein bisschen, so ganz kurz.
So kurz mit dem Finger, so.
Ja, ja, so wie so kleine Mutprobe.
Weil du gerade sagst immun, aber auch das ist ja so eine Sache, die gar nicht klar ist, ne, bis jetzt, ob man jetzt ja wirklich immun ist.
Also, na, vor allem nicht, so, ob es nachhaltig ist, ne, also wenn das dann wieder mutiert, das Virus, was ja schon irgendwie dreimal passiert ist bisher. Also es gibt ja drei verschiedene Stränge bisher weltweit, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann,
das ist auch seine Sorge gewesen, dass er da, aber ich habe gesagt, ich, es war wirklich nur so ein Piep.
Okay.
Nee, das meinte ich jetzt noch nicht. Also bei mir ist auch so nicht. im direkten Bekanntenkreis kenne ich auch keinen. Dann ist über drei Ecken, hat man gehört von jemandem, die Eltern, weiß ich nicht. Also bei Jonas, bei dem Großen in der Klasse, war irgendwie die Arbeitskollegin der Mutter irgendwie, hatte in der Familie irgendwo einen Verdachtsfall. Und deswegen, das ist ja dann auch so die Frage, ne, wo fängt dann die Quarantäne an oder bis wohin geht man dann halt, wer jetzt alles noch in Quarantäne muss? Also die Arbeitskollegin ist dann halt die Mutter, dementsprechend dann halt auch die Kinder. Jetzt könntest du überlegen, na, müssten dann nicht eigentlich auch die Mitschüler der Tochter, also sprich Mitschülerinnen von meinem Sohn, auch alle irgendwie zu Hause bleiben, aber da, irgendwo muss ja da Cut gemacht werden dann auch, ne, wenn es dann irgendwie über 10 Zweige geht oder so. Aber die ist zum Glück auch irgendwie negativ getestet worden und deswegen alles gut. Aber es sind, habe ich neulich gesagt, auch nur in Anführungsstrichen in Berlin, weiß nicht, was haben wir jetzt, 6.000 Verdachtsfälle oder bestätigte Fälle, ne? Ja,
irgendwie so. 5.800 oder so habe ich heute Morgen gesehen. Ja, aber es ist auch Wochenende, wir haben nicht die aktuellen Zahlen.
Auf
ist nämlich Ostern.
Millionen Einwohner oder so, yay. Auf 4 Millionen Einwohner ist natürlich dann jemanden zu kennen, der es hat. Naja gut, man kennt ja nicht nur Berliner, Quatsch. Aber ja, im direkten Bekanntenkreis habe ich da keinen.
Tja. Das ist crazy.
Ja. Übrigens eine kleine Übung für zu Hause, auch für die Zuschauer, so als Hausaufgabe, kann man sich ja mal angucken, in welchen Ländern in Europa die Pandemie am schlimmsten eingeschlagen hat. Und wenn man dann mal so ein bisschen in den Geschichtsbüchern nach zurückblättert, gar nicht so weit, aber so ein paar Jährchen, so Richtung Finanzkrise, dann kann man mal vergleichen, welche Länder unter anderem auch von Deutschland vorgeschrieben bekommen haben, was sie alles einsparen müssen und wo diese Einsparungen passiert sind. Und da kommt man dann so ganz relativ schnell auf, natürlich haben sie auch im Gesundheitswesen gespart. Und dann hat man jetzt quasi die Quittung dafür bekommen.
Ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Schöne Hausaufgabe. Kann man mal machen. Ich habe in Hamburg auch in einer Wohnung gesessen, die mir nicht gehört. Das ist ja für die Stammzuschauer
Hausbesetzer bekannt. Hausbesetzer, Anja.
Genau. Die wissen ja, dass ich da gerne mal. Aber
Anja ist gerade in ihrer Punk-Phase.
Ich mache so ein 90s Revival jetzt.
Genau.
Und da habe ich, das ist halt das Problem, wenn man dann so schön es auch ist, dann eben auch zu Hause, vielleicht sogar die ersten in dieser Lähmungsphase und wo man noch ein bisschen euphorisch versucht, sich das schön zu reden. Und na klar, wir sehen uns ja bald wieder. Und man macht hier, man fängt an, eben mit viel zu telefonieren und denkt sich, ach, wie schön mal mit den ganzen Leuten wieder. Und alles ist so irgendwie erstmal cool. Und andere Leute haben ja in der Zeit zum Beispiel auch gedacht, ach Mensch, dieser Schrank hier, den kann ich doch mal von rechts nach links stellen. Das macht doch auch vielleicht besser. Und das war bei mir in Hamburg aber nicht möglich. Also ich hatte wirklich so ein, ich war richtig doll depressiv. Ich saß in dieser Wohnung, die mir nicht gehört, in der ich nicht Schränke von rechts nach links schieben kann, weil eben ich hier nichts zu sagen habe und wo auch nicht viele persönliche Dinge sind, die ich auch bereit war schon zu verlassen, also weil alle wussten, die zieht ja wieder her nach Berlin. Und dann habe ich da also auch noch entsprechend gepackten Kisten gesessen und an einem ganz kleinen, weil die Wohnung auch nicht so groß war, an so einem kleinen Küchentisch, auf so einem knarzigen 3,70 Euro Ikea-Stuhl versucht, irgendwie Homeoffice mit dem Laptop zu machen, was für mich, wo ich auch erstmal festgestellt habe, das kann ich nicht. Es ist nicht, also ich kann es, aber es ist nichts, was ich auf jeden Fall irgendwie von Dauer haben will. Denn dieser abrupte Bewegungsmangel, dieses, man geht irgendwie einkaufen, weiß nicht so richtig, wie man jetzt einkaufen soll, weil, oh Gott, da ist jemand im Gang und gehe ich dem aus dem Weg. Und es war alles so, boah, ging's mir scheiße. Und dann dieses auch zu wissen, ich kann mich meinen alten Kollegen, die ich so doll in meinem Herz habe, nicht Tschüss sagen, Und ich weiß nicht, was ist, wie ist das eigentlich mit dem neuen Job? Kann ich da eigentlich, wie kann ich denn da anfangen zu arbeiten? Und so. Und war so richtig, Mann, geht's mir schlecht. Also ich natürlich war ich das natürlich sehr selbstmitleidig. Aber also, weil eben das ging da auch nicht, ich habe natürlich gar keine wirklichen Probleme. Und warum ich das aber alles erzähle, ist, als ich dann endlich zu Hause war, was doch wirklich in meinem Gemüt wieder erhellt hat, weil ich ja hier dann in meine kleine Bude konnte, wo ich schon vorhin gesagt habe, dass ich richtig viel ausgemistet und weggeschreddert habe und auch mir so Dinge begegnet sind, die ich irgendwann mal als wichtig empfunden habe und deswegen auch entsprechend aufgehoben habe und mich dann heute frage, hä? Was, warum? Und mir sind da so Sachen begegnet. Ich hab mal Swatch-Uhren gesammelt. Kennt ihr jemanden, der Swatch-Uhren gesammelt hat?
Nee,
warum?
Ich wüsste auch gar nicht, also jetzt unabhängig von Swatch, warum man Uhren sammeln sollte. Also reicht nicht eine?
Ja,
das habe ich auch schon öfter gehört. Swatch jetzt, explizit Swatch-Uhren nicht, aber ich glaube, ich wollte auch immer eine haben. Damals war
ich
wie mit.
Ich habe auf jeden Fall, was die anderen hatten. Ich habe auf jeden Fall 10 verschiedene Uhren, denen man auch sieht, dass sie sehr viel getragen wurden.
Also das sind, waren das denn diese poppigen mit den Plastikarmbändern und so bunten Farben?
Zum Beispiel, ja. Ich habe alles, ich habe Metall, poppig, vor allem poppig, ja.
Vor allem poppig. Also mit anderen Worten, aber hast du denn jetzt noch einen riesen Schatz an Vintage-Swatch-Uhren, sag das mal dreimal schnell hintereinander.
10 Stück.
Rumliegen.
Vintage-Swatch-Uhren. Ja, sind hier, ich kann das, ach, das ist so schön, ne? Das ist ja, jetzt kommen wir ein bisschen Atmos-Sound. Ich habe hier wahrscheinlich 10 verschiedene Uhren noch. Ach nee, die liegen unter den aussortierten CDs und Büchern, da komme ich jetzt doch nicht so gut dran. Ja.
Kann man da nicht bei eBay noch einen kleinen Reibach machen mit? Oder sammelt die heute keiner mehr und das ist so wie die Beanie-Babys, dass der Markt dafür komplett zusammengebrochen ist.
Ist das so? Kennst du dich da beim Beanie-Markt?
Nee, ich habe das bloß neulich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich habe neulich irgendwo gelesen, dass der Beanie-Baby-Markt, auch so ein, was man dreimal schnell hintereinander sagen kann, komplett zusammengebrochen ist, weil jeder alle hat oder so. Also der Sammlermarkt ist wohl kaum noch existent. Also da, du kriegst halt nicht mehr so das Geld, was du vor, keine Ahnung, noch 10 Jahren dafür bekommen hast, für so rare Beanie-Babys, was auch immer das ist. Und mittlerweile sind die wohl bloß noch ihren Materialwert irgendwie wert.
Also in 2 Minuten ist eine Auktionsende bei eBay.
Von Beanie Babys oder Swatch?
Konvolut-Armbanduhren, wovon 5 Stück Swatch-Uhren sind.
Okay.
Die steht jetzt bei 9,99 € und ein Gebot.
Mist.
Ja. Okay.
Also nichts für den eBay-Markt.
Also da bin ich total interessiert. Ich habe auch schon andere, ich habe das schon an anderer Stelle öffentlich im Internet erzählt, mit den Swatch-Uhren, und habe da schon Feedback bekommen, dass dann zwischendurch jemand meinte, nee, da kriegst du neue Geld. Wo, von wem und wie, das
auch in
nicht,
dem Ton, ne?
Aber nee, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
In meinem Kopf war es so.
Genau. Und ich habe auch ganz, ganz viele Briefmarken. Ich habe auch Briefmarken gesammelt. Mir ist mal aufgefallen, was ich in den 90er Jahren alles gesammelt habe. Alles. Ich habe einfach alles gesammelt.
Kontoauszüge. Ich habe noch ganz seltene Kontoauszüge aus den 90er Jahren.
Knacks-Comic-Hefte. Ich habe auch noch sehr viele Briefmarken und eben auch diese Uhren. Und versucht es jetzt loszuwerden, aber ich habe eben auch beim Aufräumen was gefunden. Und zwar bin ich ja, wie ich auch hier schon oft erwähnt habe, in den 90ern vor allem sehr gerne ins Ferienlager gefahren.
Gefahren worden.
Ja, verschifft
worden.
Ja, eigentlich am allerliebsten immer zu Gitti. Da vor allem im Sommer, da auch mal bis zu 4 Wochen am Stück einfach schön bei Gitti abgehangen und sonst nirgendwo und keinen Bock auf die Ellis.
Was ist denn Gitti?
Gitti ist meine Margitta hieß die, meine Ferienclub-Leiterin.
Musst du doch erzählen, Margitta. Musst du doch sagen. Kennt doch keine Sau.
Ich möchte mindestens 2 Zuschauerzuschriften, wo die sagen, natürlich, in den und den Folgen
Gitti,
hast du schon über,
kenn ich doch.
Über Gitti geredet. Also Gitti, ja, das ist, ich rede jetzt leider nicht von Gitti, doch. Also die Gitti, die hat nach einem Mauerfall direkt irgendwo im Brandenburger Land so einen Finnhüttenort aufgekauft. Und eine von den bösen Wessis, ne? wie manche ja so behaupten würden. Ich wiederum, war das für mich eine ganz wichtige Person in den 90ern, die hat in Reinickendorf, haben wir uns immer getroffen. Da wurden wir Kinder da abgesetzt am Brunnen. Dann sind wir in so einen coolen VW-Bus eingestiegen und nach Lochow zu Gitti gefahren, ins Feriencamp. Und das war cool bei Gitti. Das habe ich, da denke ich jederzeit sehr, sehr gerne zurück. Da konnte man halt alles machen, was man wollte. Baden gehen und nicht baden gehen und buddeln und Drachen bauen und schlafen, wenn man wollte. Man musste nicht immer irgendwann aufstehen und irgendwo hin und irgendwas machen. Und die
war
hat
das,
alles
war
selber
das
da
in Warte bei Templin?
Genau, jetzt dann haben die, genau, jetzt haben sie dann 2000 oder 99 hat sie dann noch ein weiteres Grundstück in Templin in Warte gekauft, genau, und hat es in Lochow aufgegeben. Aber davor waren wir nur in Lochow.
Ah, okay.
Gittis Feriencamp, hat die eine Webseite?
Ja, eine ganz furchtbare. Habe ich gerade mal gesucht. Ach.
Aber,
nur über das in Warte, also nicht das in Lochow.
Genau, das in Lochow hat sie, glaube ich, dann auch aufgegeben, weil das in Warte auch schöner war, glaube ich.
Aber scheint auch so teilweise Finnhäuser drauf zu stehen, also wenn man hier den Fotos glauben darf.
Und Warte ist halt direkt am See. In Lochow mussten wir noch ein kurzes Stück durch den Wald und dann zum See. Es war so ein bisschen, aber Lochow war trotzdem, das war einfach nur schön.
Aber auf den Bildern hier, da sind so teilweise Innenaufnahmen von den Bungalows, sag ich mal. Also die haben hier verschiedene in Warte, ne? Da sieht man schon an den Bildern, wie es da drin riecht.
Jetzt muss ich
mal gucken, also wo muss ich googeln?
Einfach mal Gitti Feriencamp eingeben, dann siehst du
natürlich.
Ich hab
Angst.
Ist auch schön mit Apostroph geschrieben, Gittis Kinder- und Familiencamp.
Ja.
Also alles zusammen.
Aber ich finde es ja schön zu wissen, dass sie das noch, ich hatte jetzt gedacht, dass die...
Man kann auch Bettwäsche bei ihr mieten.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die schon Rente ist Schlimmeres.
Wer weiß, ob sie es noch ist, ne? Kann ja auch einfach jemand übernommen haben. Also ich komme hier auch auf teilweise nicht vorhandene Seiten, wenn man so ein paar Links anklickt, die man wahrscheinlich nicht anklicken sollte oder so.
Naja, auf jeden Fall, da war ich natürlich Gitti's sehr,
Feriencamp.
Sehr gern.
Oder
genau, ich kann aber, also das war für mich, da bin ich immer. Und dann, wenn manchmal...
Wie alt warst du da? Im Schnitt? So?
Das erste Mal war ich 5, als ich da war, und das letzte Mal war ich 14.
Ja, also wirklich Kindercamp sozusagen.
Genau. Mhm. Und dann auch die Pubertät war natürlich, dann hat man auch so festgestellt, okay, jetzt bist du halt, jetzt bist du auf Jungs und so, und jetzt willst du was anderes machen, als irgendwie an See fahren.
Jetzt plötzlich auf Jungs?
Von 5 bis 14 war Anjas Experimentierphase, da wusste sie noch nicht genau, und dann mit 14 war klar.
Ja. Also nach dem letzten Mal, da war ich, ja.
Aber war das nicht Feriencamps und so so Ferienlager sind doch dann, wenn man so eher Richtung 14 als Richtung 5 ist, sind doch eigentlich auch eher die so immer die Sommerwochen, wo man dann anfängt, so sich auszuprobieren mit jeweils, also mit worauf immer man auch steht.
Wie gesagt, genau, mit 14, als ich das letzte Mal da war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich im Ferienlager was ausprobiert habe. Oder alles einmal ausprobiert habe.
Alle Drogen einmal durchprobiert.
Genau. Wir haben gesoffen, getrunken. Nein, aber das war wirklich tatsächlich so der Sommer, wo auch Gitti dann zu mir gesagt hat, du bist zu alt.
Du bitte nicht mehr herkommen.
Ja, sie hat schon, also ich habe sie auch leider enttäuscht, weil ich sie einmal angelogen habe, weil ich abends mit der Dorfjugend örtlichen noch heimlich am Wasser gesessen habe und heimlich einen Schluck Bier getrunken habe. Mhm. Und dann war die böse auf mich, zurecht. Und dann war mir das auch so ultra peinlich, dass wir danach, also genau, sie macht das glaube ich auch nur für Kinder bis maximal 14 und dann hat sie auch gesagt, du bist zu alt.
Unruhestifter also, können wir hier nicht brauchen.
Nee, ich habe sie auch enttäuscht. Ich muss da jetzt auch gerade nochmal, das tut mir total leid, ehrlich gesagt. Ich habe sie einfach angelogen. Und sie hat mir halt immer so vertraut und wir kannten uns so lange, ich meine fast 10 Jahre. Und
sie waren wie ein Vater für mich.
Ja. Ja. Ihr Mann, den Namen habe ich leider vergessen, der war HSV-Fan. Das habe ich, weiß ich noch ganz genau, weil er mir immer vom HSV erzählt hat und der guten alten Zeit des HSV damals in den 50ern oder 60ern. Und wenn die da mal anscheinend eine gute Zeit hatten, vielleicht hat er das auch einfach einem kleinen, naiven Kind so erzählt.
Das ist schon lange her, dass der HSV mal eine gute Zeit hatte.
Das ist bestimmt der Schreihals von den YouTube-Videos.
Meinst du, hat die Raute im Herzen?
Ja, die Raute.
Geht diesem Mann, hat die Raute im Herzen.
Und leider gab es manchmal aber auch Ferien, in denen hat Gitti gesagt, nö, ich mach das Camp nicht offen. Das ist mir zu blöde hier. Für eine Woche mache ich das nicht. Da fahre ich doch nicht raus und mache die ganzen Heizkosten und so. Die hat so geil Berliner, ne? Aus Frohnau oder Reinickendorf ist ja, ne? Passt ja irgendwie. Egal. Und da musste man dann in ein anderes Ferienlager. Und ich hatte dann schon so eine Skibegeisterung, so eine Skifahrbegeisterung entwickelt und durch einen kleinen Urlaub mit meiner Mutter in der Hohen Tatra und konnte dann ganz gut Skifahren und wollte gerne auch noch mehr in den Skiurlaub fahren. Meine Mutter wiederum hatte aber nicht die Möglichkeiten, auch in den Skiurlaub zu fahren, also hat sie sich mal umgeschaut, wo man denn das im Ferienlager machen kann. Wir haben da ein entsprechendes Ferienlager gefunden. Ich hatte mich sehr darauf gefreut und habe ungefähr eine Woche, bevor es in dieses Ferienlager ging, wie war denn das? Ach, das war im Sportunterricht, habe ich mir auf jeden Fall den kleinen Finger gebrochen und einen richtig dicken Gips um den Arm gekriegt.
Okay, das heißt also, es gab kein Skifahren für dich.
Genau, also hieß es, tja, Skifahrt-Ferienlager ist nicht. Und das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm.
Hast du wieder gerangelt mit den größeren Jungs? Ja?
Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Und dann hat die Mama gesagt, naja, du kannst doch mit deiner Cousine mitfahren. Die fährt da in Rodelferienlager. Und ich so, nee, ich will nicht mit den uncoolen Rodelferienlagerkindern und meiner Cousine wegfahren. Ich will Skifahren. Naja, und irgendwie, glaube ich, hatte ich dann auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Und meine Cousine freute sich wahrscheinlich auch. Und das hieß dann, dass meine Cousine und ich mit Kids und Co. nach anderswo in die Winterferien gefahren sind. Ins Erzgebirge. Ach. Und zwar war das vom 10. bis 17. Februar 1996.
Und das war dann das Rodel-Ferienlager?
Genau.
Okay.
Und das weiß ich so genau, weil wir offensichtlich in diesem Ferienlager eine Art Zeitung illustriert haben. Alle Menschen, die dort mitgemacht haben, alle, die dort mit hingefahren sind. Und diese Zeitung habe ich wiedergefunden. Ich habe die auch mal zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein paar Namen noch schwärzen müssen, bevor wir das auch in den Shownotes verewigen.
Willst du die zum Download anbieten?
Könnten
anonymisiert?
Wir, ja. Also zumindest meine Texte auf jeden Fall.
Ah, okay. Dann muss ich mal gucken, was ich aus dem PDF da rausziehen kann, ja.
Wir haben da jeden Tag irgendwie so Bericht erstattet, was wir so gemacht haben. Dann hat auch andere Kinder haben dazu Bilder gemalt. Manche Kinder haben gar nichts gemacht.
Ist ja klar.
Und,
ja.
Ich sehe hier.
Da finde ich mich wieder.
Es sind drei Kinder, drei Mädchen dort in diesem Ferienlager gewesen, die alle Anja hießen. Und ich war eine von diesen Anjan. Also das ist interessant, weil ich in der neuen Zeit, also als Kind sind mir immer viele andere Anjas begegnet. Und seitdem ich so erwachsen bin, also wirklich volljährig, lerne ich sau selten noch Anjas kennen. Also das verstehe ich nicht. Also wo sind die alle? Sind die komplett andere Berufs?
Wo sind die ganzen Anjas hin?
Ja. Weil das war auch krass, in den 90ern kam diese Diddle-Aufkleber mit dem Namen oder so, die gab's, waren Anjas waren immer ausverkauft. Immer weg.
Moment, das ist dein Maßstab? Das ist das, woran du das festmachst?
Oder Tassen, auf denen der Name steht. Oder so andere Schilder. Das war im Kaufhof, am Ostbahnhof immer ausverkauft.
Ich habe an der Tankstelle nie meine Tasse gefunden. Mit meinem Namen drauf.
Und irgendwas ist da passiert, dass die, und also das auch so in meinem sozialen Umfeld mir keine Anja mehr begegnet.
Hättest du gerne mehr Anjas in deinem sozialen Umfeld?
Na, ich dachte immer, ich hatte mich eigentlich in meiner Kindheit daran gewöhnt, dass ich wahrscheinlich eine von vielen bin. Und das ist auch okay und mein Vorname ist nichts Spektakuläres, ich bin dadurch nicht besonders individuell, ich steche hier aus keiner Masse heraus, ist so, deine Eltern waren halt unkreativ.
Hm. Färbe ich mir halt
musst
die Haare
so
grün.
Hinnehmen.
Muss man halt so. Dann
hatte ich auch, die waren aber blau. Und das war so, wo ich dann aber jetzt trifft man die nicht mehr. Seitdem ich hatte noch in der Schule, hatte ich sogar noch zwei Anjas in der Parallelklasse. Und jetzt, wo sind die? Sind die alle Ärztinnen und Anwältinnen geworden?
Und geben sie nicht mehr mit dir ab?
Ja. Na, weil ich mich in dem Milieu nicht bewege.
Ja. Du bist in den falschen Kreisen.
Ja. Ich bin ja nicht in, ja, na gut.
Also liebe Zuschauer, falls ihr zufällig reich, schön und immer noch jung geblieben seid und Anja heißt,
dann meldet euch.
Meldet euch gerne bei Anja. Sie hätte euch gerne in ihrem Umfeld.
Auch wenn ihr nicht schön seid, weil das waren die anderen Anjas.
Aber Hauptsache reich.
Und schlau.
Und schlau.
Super gebildet.
Bitte. Schön muss nicht sein, ist Anja selber, aber reich und schlau.
Ja. Das ist halt fisch. Ne, jedenfalls habe ich ja manchmal hier so zur Tradition auch schon ausgesprochen. Es gibt so einige und andere Zuschauer, die sich immer gefreut haben, wenn ich was aus meiner Vergangenheit vorgetragen habe, was mir so untergekommen ist. Und jetzt habe ich gedacht, ich lese mal meine schönen Texte von diesem tollen Ferienlager vor. Ich weiß auch noch, dass ich mit meiner Cousine und einem Mädel, was in der ersten Klasse war, also irgendwie deutlich jünger war als wir, in einem Zimmer war und dieses Mädchen total komisch und wir uns ein bisschen über die lustig gemacht haben, weil die jeden Tag, also ihre Mutter hatte ihr für jeden einzelnen Tag einen Plastikmüllsack mit dem Klamotten gepackt, die sie an dem Tag anziehen kann.
Ja.
Also irgendwie Strümpfchen und Schlüpferchen und Kleidchen und alles. Und deswegen hat die immer jeden Tag aus ihrem Koffer so einen Sack genommen und hat das angezogen, was in dem Sack drin war. Und es kam überhaupt nicht in die Frage, in die Tüte, dass sie das, was sie, die Tüte, was sie gestern schon anhatte, auch heute oder übermorgen nochmal anzieht. Und da haben wir sie dann so, aber ich glaube, an irgendeinem Moment, da haben wir gesagt, komm, heute ziehst du einfach mal deinen Lieblingspulli nochmal an. Deine Mutti sieht das ja nicht.
Und hat sich getraut?
Ich glaube ja. Und ich weiß nur noch, dass die in ihrer Tasche vorne, in ihrem Kulturbeutel, oder wie wir damals einfach noch sagten, Waschtasche, Kondome drin hatte.
Und Moment, wie alt war der da?
Wie sie das rausgeholt hat und sie gesagt hat, oh, was ist denn das? Und meine Cousine.
Waren die auch so in kleinen Tütchen mit den Wochentagen drauf verpackt? Oder?
Nee, die waren so.
Samstags brauche ich zwei.
Und
also die ist jetzt auch anders, ja?
Das weiß ich gar nicht.
Das war
mehr,
die ehrlich. Freundin in Anführungsstrichen.
Nee, wegen dem Milieu. Ist
also, ja.
Nee, da weiß ich gar nicht mehr, wie die hieß, leider. Und die, dann weiß ich noch, wie meine Cousine und ich ihr dann erklären mussten, was das ist. Weil sie damit, also, so. Was ist denn das? Ich versteht sie gar nicht. Und ob sie ihre Eltern
alt,
jetzt an
und wie alt war der da?
Na, wir waren 10, meine 10. Cousine und ich.
Da wusstet ihr schon, was ein Kondom ist? Ich weiß gar nicht, ob
ja,
wir 10 wussten. Schon wusste. Ja, doch, wahrscheinlich schon.
Ja. Also offensichtlich, ich weiß noch, dass wir es wussten und wir doch uns darüber lustig gemacht haben, dass sie es nicht weiß. Dass sie einfach mal 3 Jahre jünger war als wir. Das sind wir einfach unter, naja, egal.
Okay. Seid ihr drüber.
Naja. Ich habe jetzt gedacht, ich lese da mal was vor, wenn es für euch okay ist.
Das ist vollkommen okay. Kannst du mir ganz kurz vorher nochmal erklären, oder uns und den, mir und den Zuschauern und Carsten auch, wofür ihr diese, also was das ist? Das ist, ihr habt jeder so ein bisschen was aufgeschrieben und das ist dann in einer Zeitung oder wie auch immer, in so einer kopierten Zeitung gemündet.
Ja.
Und das, wer hat die dann aus. Bekommen?
Na, ich denke mal, jeder, der da mitgefahren ist, mit Kids und Co. nach anderswo, hurra, Winterferien, Winterfreunde, das ist der Titel.
Aber war das für euch als Erinnerung oder war das für die Eltern als Mitbringsel zum Beispiel?
Naja,
sowohl als auch. Also wir haben sowas beides, bei einer Klassenfahrt auch irgendwann mal gemacht, kann ich mich erinnern.
Echt, ja?
Es war dann so ein Reisetagebuch und ich bin mir sicher, irgendwo fliegt das bei mir auch noch rum.
Okay.
Aus dem Harz. Und da musste auch jeder, war mal beteiligt und musste dann halt einen Text schreiben. Aber
okay.
Ja.
Das haben wir früher.
Für als Erinnerung für zu Hause. Krass. Oder so, für später. Für irgendwelche Podcasts, 2020.
Schon in weiser Voraussicht, ja. Sehr gut. Gut, dann.
Also ich habe das bei Gitti nicht machen müssen. Also wenn ich gewollt hätte, hätte Gitti mich da in allem unterstützt, da bin ich mir 100% sicher. Aber da habe ich auch jeden Tag, da habe ich auch ganz tolle Briefe noch gefunden, die ich an meine Eltern geschrieben habe aus Gittis Ferienlager. Da kommen wir vielleicht irgendwann nochmal zu. Jedenfalls schreibe ich also am 11. Februar 1996, einem Sonntag. Wie immer sind wir 7.30 Uhr aufgestanden. Ich weiß, dass ich auch in dieser Zeit das schon scheiße fand, so früh aufstehen zu müssen. Vor allem, wenn man Ferien hat.
Und
zum
Sonntag.
Frühstück gab es, genau, ja, echt mal, ganz ehrlich. Zum Frühstück gab es Eier, Marmelade und anderes. Nach dem Frühstück haben wir ein bisschen die Gegend erkundet und fanden einen tollen Rodelberg. Zu Hause haben wir alle einen Lampignon gebastelt. Eigentlich wollten wir auch noch einen Eumel basteln. Ich weiß nicht, wisst
bitte
ihr, was?
Bitte was?
Ich hatte als Kind eine Figur, die habe ich Eumel genannt. Das war so ein kleiner Kobold. Der war so aus so einem Hartgummi, was man so biegen konnte und wo man drauf rumbeißen konnte und so. Das war mein Eumel. Aber ich weiß nicht, ob das universell Eumel, ob das die Definition von Eumel ist.
Ja, aber ich wusste offensichtlich mit 10 Jahren, was das ist. Ich wusste,
zumindest konntest du dir was darunter vorstellen. Ja.
Ja, weil sonst hätte ich ja in meinem Text irgendwas dazu gesagt. Und heute einfach mal wenige Jahre später, weiß ich es nicht mehr. Na, jedenfalls schreibe ich dann, danach sind wir wieder zu dem Rodelberg gegangen. Wow. Als wir wieder zu Hause, das
warte mal,
war,
ist
war
wow
nicht
jetzt
da,
dein
das war von mir eigentlich schon, okay. Anmerkung. Als wir wieder zu Hause waren, haben sich alle in den Schränken und unter den Betten versteckt, weil wir Herzklopfen spielen mussten. Und das mussten ist zweimal unterstrichen. Ich fand's richtig scheiße.
Anja war mit 10 schon sehr sarkastisch.
Ja, also das ist wirklich so, weil wir Herzklopfen spielen mussten. Ich kann mir richtig, ich weiß noch so, dass das so, wie ich wirklich gedacht habe, wahrscheinlich, oh Gott, Leute, nee, ne, ist nicht
euer. Also was ist Herzklopfen?
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ja, was ist denn Herzklopfen?
Und dann geht's weiter mit, das Traumpaar waren Konstantin und Bianca. Ich habe mal, keine Ahnung, was Herzklopfen
gab's,
ist.
Gab's nicht so eine Kindersendung, wo so ähnlich so wie bei Das wäre dein,
Herzblatt.
Hinter der Wand oder so, Herzblatt, war es nicht, gab's nicht eine Kindervariante?
Kann sein, aber musste man sich da verstecken?
Salzstange essen muss? Nee, achso, nee.
Weil Anja hat ja gesagt, ja, sie haben sie alle versteckt, weil sie Herzklopfen spielen.
Vielleicht eine Milieu-Variante von Anja, aber ich weiß auch nicht.
Das hat man.
Ich weiß inzwischen, glaube ich, was ein Eumel ist.
Ah, und zwar?
Ich habe gerade mal hier das Internet bemüht, und zwar so Suralin, kennt ihr das noch, diese Backknete?
Nein.
So eine Knete, man hat Knetfiguren gemacht und die wurden dann, gibt es auch heute noch, heißt glaube ich was anders, hat man dann in den Backofen geschoben und dann ausgebacken, das ist dann so eine harten Kunststofffiguren oder was waren, die dann halt unkaputtbar sind. Und dieses, wenn ich jetzt Eumel eingebe, finde ich da so eine Figur, das war wie so ein Tropfen mit Gesicht und so Latschen unten dran, Schuhe.
Okay.
Also irgendwie, ja, das könnte der Eumel sein.
Der Eumel.
So ein Herzklopfen.
Und fassbar, dass ich mal wusste, was das ist. Naja, einen Tag später schreibe, und ich unterschreibe halt hier mit Anja Ressler 10 Jahre. Am Montag, dem 12.11., da habe ich sogar noch 12.11. Wieso schreibe ich 12.11. statt 12.2. Und ich habe offensichtlich ursprünglich
war ein längeres Ferienlager
geschrieben statt 96. ich gehe mal davon aus, dass es der 12. Februar ist. Oder ich bin wirklich so eingebildet, dass ich dann eigentlich meinen Geburtstag schreiben wollte, der ja im November ist. Egal. Jedenfalls schreibe ich hier schon im ersten Satz: Kaum einer hat sich auf diesen Tag gefreut. Weil der ganze Tag.
Ist ein bisschen wie im Westen nichts Neues.
Weil der ganze Tag nur aus Sport bestand. Zuerst sind wir alle zum Fußballplatz gegangen, um dort eine Staffel laufen zu können. Am Nachmittag wurde es ernster. Offensichtlich. Am Nachmittag wurde es ernster. Wir mussten gegen die Dresdner spielen und danach noch gegen Chemnitz.
Das habe ich auch mal
gegen Dresdner. Ja, gegen Dresden und gegen Chemnitz waren immer schwierige Spiele. Ja, das
wir haben ganz knapp gewonnen.
Immer auf die Ostclubs.
Und Berlin, ne? Wir haben ganz knapp gewonnen. Als es dann abends war, oh, Rechtschreibfehler, haben wir auch noch ein Tischtennisturnier gemacht. Unser Gewinner wurde Martin. Und ich erinnere mich jetzt, wo ich das gelesen habe, erinnere ich mich tatsächlich daran, wie wir auch in so einer Turnhalle gegen sämtliche, wir hatten auch Zwickau, Chemnitz, Dresden, vielleicht sogar auch Leipzig, aber ich weiß noch, dass noch Zwickau, Chemnitz, Dresden und Berlin. Wir alle hatten da so eine Art Staffeltruppe, wie das auch früher im Sportunterricht manchmal war, und dann musste man halt immer irgendwie so eine Art Parcours ablaufen und abklatschen, und der am schnellsten ist, hat halt gewonnen. Und das hat auch ein bisschen so, allein diese Veranstaltung hat so sehr auf, glaube ich, unsere Bildung, was diesen Lokalpatriotismus, dieses Berliner, eingebildete Berliner Hauptstadtding, hat da nochmal so richtig schön draufgedrückt. So wie ihr scheiß Sachsen hier im Tal der Ahnungslosen. Ihr seid nix. Aber wir Berliner, wir sind alles. Und ich glaube, dass
scheiß
das nicht wirklich. Nee, aber das war damals schon, dass nämlich das ist so irgendwie dieser Lokal, ich weiß noch genau, wie alles so, Berlin, und das, die auch unsere, wir hatten ja irgendwie so jugendliche Aufpasser, die mit uns dahin gefahren sind, unsere Betreuer, und die haben da auch mal ganz doll drauf, so drauf gepocht, auf dieses wir coolen Berliner und die anderen doofen Sachsen. Das weiß ich noch ganz genau. Und man überlegt natürlich ganz zum 10-jährigen Kind, da ist er sofort, ne?
Pädagogisch wertvoll.
Ja, das ist der Grund, warum wir alle so eingebildet sind.
Unsere Fanlagererlebnisse bei Gitti und bei Rodel.
Nee, bei Gitti war das anders, aber
da
bei diesen,
nicht,
nee, da waren wir halt.
Da waren nur Berliner, ne? Da kam keine Sache.
Da waren wir einfach nur Berliner, ja. Genau. Und wir waren aber Ost- und West-Berliner, also das war da gar kein Thema. Also, naja, auf jeden Fall gibt's noch einen weiteren Text, wenn ich den noch anschließen soll.
Na los.
Ich wollte noch kurz nachreichen, was Herzklopfen ist. Und zwar ist es ein Spiel von Ravensburger, in dem man irgendwie rausfindet, welcher Mitspieler zu einem passt. Und deswegen sind nämlich Konstantin und Bianca auch das Traumpaar geworden.
Ja, aber wo versteckt
die
man
haben
sich
dann
denn da?
Nee, es haben sich alle unter den Betten versteckt, weil sie Herzklopfen spielen mussten, weil sie es nicht wollten. Also haben sich alle versteckt.
Ach so, das war gar nicht Bestandteil des Spiels, das war nur, sie wollten nicht Herzklopfen spielen.
Also würde ich jetzt so.
Das kann natürlich sein.
Daraus
ja, das
Schlussfolgern,
stimmt,
ja. Ne?
Ich habe mich ja auch immer versteckt, wenn es, wir hatten in unseren Ferienlagern ab einem gewissen Alter, ich weiß aber nicht mehr, aber das war auch relativ jung, da haben wir immer so bei jeder Disco, die immer war, was irgendwie zweimal pro Ferienlager war, wurden dann Leute verheiratet, auch gerne gegen ihren Willen. Also verheiratet, in Anführungsstrichen. Ja. Ja, war dann auch so das Paar, was zueinander passt. Und da haben sich auch immer alle versteckt, weil sie diese Peinlichkeit vor der versammelten Menge in der Disco nicht verheiratet werden zu wollen, nicht haben wollen. Das ist, muss so ähnlich gewesen sein.
Da komme ich auch gleich sogar noch hin, denn auch so endete unser Ferienlager. Aber am fünften Tag, am 14. Februar 1996, schreibe ich, heute wollen wir Fasching feiern. Ach. Am Morgen sind wir alle nach sieben Sockeln gewandert. Keine Ahnung.
Siebenbürgen.
Der Spinner, und jetzt geht's, oh, jetzt hier Anja, ne? Richtig gut gelaunt. Der Spinner André gab sich für unseren Führer aus. Also, okay, André, unser Führer.
Hat einen kleinen Bart angeklebt und das Haar komisch.
Gestern nicht Björn.
Dann gibt's, also André, der Spinner. Danach haben wir alle Stuhltanz und das Musikspiel gespielt. Ich weiß nicht mehr, was das Musikspiel
das
war.
Musikspiel.
Stuhltanz kennen wir alle noch. Stuhltanz ist ja für alle Menschen, die vielleicht Stuhltanz jetzt nicht wissen, was das ist. Das nennen ja auch Teile, in manchen Regionen heißt das ja Reise nach Jerusalem.
Was ich auch nie verstanden habe. Also warum das Reise
Anja,
nach Jerusalem
heißt. Ja, Anja, du hast ja mit uns hier dieses Dokument geteilt und ich glaube, dass es das Mu-Spiel ist. Und das finde ich ja noch viel schöner eigentlich, oder? Ist das Musik? Für mich sieht das aus wie Mu-Spiel.
Das kann natürlich auch Mu-Spiel sein, stimmt.
M-U-H.
Oh Gott, oh Gott. Und dann geht's weiter
an der Stelle höre ich aber auf zu googeln.
Musst du immer Kinder dahinter tun, dann kommst du auf jede Watchlist, die es gibt.
Der Abend war am besten. Auch hier habe ich einen Rechtschreibfehler. Na gut. Wir haben eine Faschingsdisco mit Steffen und Uwe, den beiden Spinnern, gemacht. Ich fand die Musik dafür ganz toll.
Wie viele Spinner hattet ihr denn in eurem Fanlager?
Also auch hier zeigt sich, also Tanzen und Musik war schon früh für mich interessanter als alles andere. Das finde ich schön, dass man da auch sich so ein bisschen selbst treu geblieben ist. Und Kerle, die Uwe und André und Steffen hießen, oder Leute, die irgendwie sich als Führer ausgeben, als Spinner, das finde ich ganz, ganz schön, dass ich das offensichtlich schon früh erkannt
auch
habe.
Auch 10-jährige Anja hatte Hierarchieprobleme.
Ja, das stimmt. Und am 15. Februar schreibe ich noch einen letzten Text und da schreibe ich, heute sind wir alle nach Hartenstein gefahren, dort waren wir auf einer Burg. Es war sehr schön. Auch hier kleiner Einschub von mir, ich stehe bis heute aufs Mittelalter. Ich finde Burgen und Schlösser ganz, ganz toll. Als wir wieder zu Hause waren, haben Lilly und Martin, Janine und Benjamin, Alexandra und Steven, Konstantin und Lysanne und andere... Lysanne ist doch ein Männer. Und andere geheiratet.
Ah, die alle zusammen? Moment mal.
Warte.
In was für einem Hippie-Fernlager war die?
Als wir mit der Hochzeit fertig waren, sind wir mit unseren gebastelten Lampignons weggegangen. Also, das war auch so. Dabei habe ich mich wahrscheinlich auch rausgezogen. Ich überlege auch, Lysanne, ist das nicht ein Männername sogar? Also, das würde bedeuten, dass Konstantin und Lysanne auf jeden Fall eine gleichgeschlechtliche Hochzeit schon hatten. Das wäre ganz witzig.
Aber Lysanne hätte ich jetzt erstmal so als Mädchenname verstanden.
Ich kenne Lysander wahrscheinlich.
Ja.
Ja, die haben, also deswegen habe ich es auch extra so geschrieben, ne? Ich habe extra geschrieben, Lilly und Martin, Janine und Benjamin, Alexandra und Steven. Ja, war eine Massenhochzeit. Massenzwangshochzeit. Konstantin und Lysanne und andere. Da hatte ich auch keinen Bock mehr, anscheinend das alles aufzuzählen.
Nee, das waren die ganzen Spinner, die du nicht mochtest.
Ja.
Die anderen.
Wahrscheinlich. Ja. Also,
du hast nicht geheiratet? Anscheinend nicht, ne?
Ganz sicher nicht. Also ich glaube, da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil ich fand tatsächlich, ich fand auch Mutter, Vater, Kind spielen hat mir auch Spaß gemacht, das ist ja auch so relativ beliebt. Und da habe ich oft das Haustier gespielt oder irgendwie den Vater oder so. Also
Anja war immer der Hamster.
Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich jemals die Mutter bei Mutter, Vater, Kind gespielt habe.
Ich habe nie in meinem Leben Mutter, Vater, Kind gespielt.
Oder ich glaube, ich war wahrscheinlich das Kind. Also auf jeden Fall war ich nie so ein Verantwortungs- oder irgendwie die aus romantischer Hinsicht, weil das fing immer an mit einer Hochzeit. Also wenn man Mutter, Vater, Kind gespielt hat, musste er erstmal geheiratet
werden. Ach echt, ja? War das so?
Ja. Wir hatten im Kindergarten sogar so eine alte Gardine, die man dann immer in den Kopf geworfen hat, damit man die Braut sein konnte. Ja. Also das war mein Ferienlager.
Ihr habt ja ganz am Anfang irgendwie eine Übersicht über alle Tage. Das hat wahrscheinlich die Gitti oder weiß nicht, die Ferienlager.
Jetzt zieht Gitti da nicht immer mit rein. Dieses okay. Ferienlager hat nichts mit Gitti zu tun.
Okay,
ich konnte
Fehler.
Da nicht zu Gitti fahren. Das ist irgendwie mit Kids und Co.
Das war die Erzgebirgs-Gitti.
Ja. Das waren irgendwelche.
Dienstag war nämlich abends eine Mann-O-Mann-Show. Da hat gar keiner von geschrieben. Kennt ihr Mann-O-Mann? Das war auch irgendwie 90er Jahre, so eine ganz schlechte Samstagabend-Sendung.
Ja, natürlich weiß ich.
Sat 1 oder RTL oder so. Ja. Da hätte mich mal interessiert, wie die abgelaufen ist. Aber da hat wieder keiner geschrieben.
Mann-O-Mann war doch hier Dingens, ne? Wie hieß er noch?
Der Blonde oder Weißhaarige.
Ja, der Weißhaarige, glaube ich, ne? Per Augustinski.
Per Augustinski.
Genau, ja, der hat man.
Die Männer haben in den Pool geschubst worden, genau. Die nicht weitergekommen sind. Wahnsinn.
Genau, wir hatten
auch eine schwierige TV-Show, dass man die mit Minderjährigen im Ferienlager nachspielt, finde ich. Ja. Also rein so von vom Ansatz her, aber das weiß ich schon.
Also daran erinnere ich mich auch noch an diese, dass wir das da gemacht haben. Wir hatten halt in diesem Häuschen, in dem wir untergebracht waren, und auch hatten wir einen so einen Gemeinschaftsraum, wo wir halt abends immer irgendwie diese Aktionen gemacht haben. Und ich denke mal, da haben sich unsere Betreuer da halt immer irgendwas überlegt, wie sie uns da halt unterhalten können. Und da weiß ich noch, da hatten wir das auch gespielt und ich habe aber nur noch eine Szene im Kopf, eine Erinnerung, wie wir eben auch diesen Moment hatten, wo wir immer dann, weil wenn die cool waren oder wenn die irgendwie weitergekommen sind, die Männer, dann hat man denen ja so ein Küsschen auf die Wange gegeben. Und wenn die nicht weitergekommen sind, dann musste man sie in den Pool schubsen.
Genau.
Wir hatten natürlich keinen Pool, aber wir sind dann immer hin und mussten den dann so entweder so schubsen oder den halt so einen Kurs auf die Wange.
Oder treten.
Genau. Schön passen.
Und ich weiß auch noch, dass ich das schon ganz aufregend fand, so dieses, ich muss dem ja jetzt hier auf die Wange küssen, falls ich den, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wie das abgelaufen ist, aber das habe ich, glaube ich, ganz
aber beim Herzklopfen Spiel verstecken.
Ja, weiß ich auch nicht. Dieses, ich glaube, ne, dass ich bestimmen kann, bei Mann, oh Mann, wer es welchen Typ ich haben will und nicht irgendwie Herzklopfen das für mich bestimmt oder irgendeine Hochzeitsscheiße, deswegen fand ich es wieder cool. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nur eine Theorie, die mir gefallen würde, wenn sie stimmt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber das fand ich ein bisschen spannend, so, weil das schon so, da knutscht man sich.
Ja. Hattet ihr mal früher, also ich habe ja, als es dann aufhörte, genau wie Anja auch beschrieben hat, irgendwann war man dann zu alt, um in Kinderferienlager zu fahren oder halt auf ja generell so in so Kinderlager oder so, ne, also Ferienreisen mit so Kindergruppen. Und irgendwann kam man dann in das Alter, wo man potenziell so ein jugendlicher Betreuer hätte sein können.
Ne, oh ja.
So mit so 17, 18 oder so, dass man da so bei Kindergruppen mitfährt. Das hätte ich immer total cool gefunden, hat sich leider nie irgendwie ergeben, weil das immer, entweder kam was dazwischen oder waren schon alle Stellen besetzt oder so, aber ich habe mich ein paar Jahre da tatsächlich drum bemüht, sowas zu sein, aber es hat irgendwie nie geklappt, aber das hätte ich immer ganz cool gefunden, vielleicht auch verkehrt.
Na, du, aber die Kinder.
Ja, nun, die Kinder. Genau. Ich hatte das tatsächlich aber auch so aus so einer Sicht gesehen, damals so, ja, ist halt eine cool, wird man halt für einen Urlaub bezahlt, muss tagsüber ein bisschen auf Kinder aufpassen, abends kann man dann saufen gehen mit Kumpels oder halt irgendwie selber irgendwelche Liebeleien anfangen dort unter den Betreuern und hätte ich mir total cool vorgestellt, hat leider nie funktioniert.
Vielleicht war es besser so.
Für die Allgemeinheit war es vielleicht besser so.
Mit welcher Begründung hat das nicht funktioniert? Also,
darüber möchte ich ja nicht reden, das ist ein ganz dunkles Kapitel.
Da hat mir mein Anwalt verboten, das ist noch auf 30 Jahre verschlüsselt. Nee, das war immer, entweder war ich selber dann, hatte ich selber verreist anderweitig oder, das muss ja dann immer in Sommerferien gewesen sein, da waren halt die Plätze, von denen ich wusste, dass die da solche Reisen machen, haben da halt mich nicht genommen oder hatten schon genug Betreuer oder so. Waren halt immer so organisatorische Dinge. So rede ich
also
mir ein.
Also ich weiß, bei mir war das eigentlich vorherbestimmt. Also Gitti hatte das ziemlich schnell eigentlich für mich.
Dass du sowas wirst.
Genau. Ja. Ich habe ja sogar, dadurch, dass wir wirklich von 5 bis 14 Jahren ja wirklich da alle dabei waren, das war ich schon, als ich schon so 10, 12 war und hingefahren bin oder 11, 12, da habe ich ja schon auf die ganz Kleinen auch immer so aufgepasst. Innerhalb des Ferienlagers, also weil ich da tatsächlich Spaß dran hatte, auf die ganz Kleinen aufzupassen oder mit denen zu buddeln oder irgendwie mit denen Zeit zu verbringen, während Gitti das Mittagessen gemacht hat. Und da hat auch meine ganze Familie, ist ganz klar davon ausgegangen, sobald die irgendwie in die Pubertät, also sobald die näher erwachsen ist, wird die da als Betreuerin mitfahren. Also die kann ja nicht anders. Die ist
und dann
ja,
hast du es aber enttäuscht.
Ne? Und dann kam diese Enttäuschung. Ja. Und dadurch habe ich dann auch nie wieder drüber nachgedacht, weil ich würde sowieso in kein anderes Ferienlager. Also das war dann auf einmal tatsächlich gar kein Thema mehr. Aber vorher war das, bis dahin war das klar, irgendwann fahre ich nicht mehr als Betreuerin mit. Das war völlig, also war eigentlich
dann so ein Generationencamp, ja, dass man da irgendwann vom Gast sozusagen zum Mitarbeiter wird und dann schickt man irgendwann seine eigenen Kinder hin und irgendwann ist man dann seine Enkel und so. Immer ist Gitti dabei. Irgendwie aus irgendwelchen Gründen in dieser Erzählung alterslos.
Und die Gitti hatte auch, also sie hat einfach wirklich ein großes Herz für Kinder gehabt schon immer und die hat auch viele, viele Pflegekinder schon in ihrem Leben aufgenommen. Manche auch adoptiert, also hat auch ein paar Adoptivkinder. Und ihre Adoptivkinder, die waren auch, die waren dann alle schon ein bisschen älter, weil sie ja generell auch schon ein bisschen älter war. Die haben alle auch, die waren auch Betreuer bei uns. Und die haben auch mit uns dann, weiß ich nicht, Gitarre gespielt und Lagerfeuer gemacht und Nachtwanderung und weiß ich nicht was. Also da gab's, da weiß ich noch, wie ich zum ersten Mal nicht verstanden habe, warum mein einer Betreuer einen anderen Nachnamen hat als sie, obwohl er doch ihr Sohn ist. Das hab ich, und dann musste meine Mutter mir alles erklären. Was Adoptionen sind, was Pflegekinder sind, dass es Kinder auf der Welt gibt, die keine coolen Eltern haben und die deswegen zu anderen Eltern müssen, warum Gitti einen dunkelhäutigen Sohn haben kann, obwohl sie selber nicht dunkelhäutig ist und so weiter. Das hab ich habe durch dieses Ferienlager alles gelernt, was man lernen muss.
Hat sich deine Mama bestimmt gefreut, als du mit diesen ganzen Fragen nach Hause gekommen
bist. Das war wirklich so. Und das war leider
toll, Gitti. Super gemacht.
Und witzigerweise traf meine Mutter irgendwann mal abends, als sie irgendwie auf Trall war in diversen Kneipen der Stadt, den einen Betreuer, also den einen Adoptivsohn von Gitti. Und es war aber so eine Schwulenbar, also die dafür bekannt war, dass Männer da eben auch hingehen, um Kontakte zu knüpfen. Und da hat Mama dann wiederum, ist sie dann zu mir gekommen, hat mir dann erzählt, du übrigens, der so und so, der mag auch zum Beispiel Frauen auch, aber eben nicht so mit Liebe und da musste sie mir das auch noch alles erklären. Also da habe ich in den 90ern einfach alles gewusst, also ziemlich schnell war mir einfach, wusste ich genau, wie vielfältig und divers unsere Gesellschaft sein kann.
Und alles nur durch Gitti.
Ja. Gitti war Hammer. Naja. Ach ja, Mensch, Ferienlager. Das war schön.
Das war schön. Ich habe ja immer, ich musste, also im Osten, ne, damals in der DDR, da haben wir ja, da gab es ja diese Betriebsferienlager also meine Eltern waren ja schon damals auch Journalisten und die haben immer vom Betrieb aus dann halt ihre Kinder verschickt, weil sie in Sommerferien teilweise Schichtarbeit noch machen mussten. Und da war auch, also das war so ein großer Teil meiner Sozialisierung, muss ich sagen. Also so mit anderen Leuten, dann 4 Wochen oder so ist man da teilweise weg gewesen. Oder zumindest kam es immer so ewig lange vor. Und man hatte auch immer das Gefühl, als wäre man durch die ganze Republik gefahren, da war man bloß irgendwo in Erkner oder so.
Grünheide.
Genau. Man hatte ja da noch nicht so Vorstellungen, was so Abstände und Zeiten anging. Das war mal cool.
Die haben euch wahrscheinlich auch 3-mal über den Ring gefahren.
Genau. Ja, in Berlin rum. Stundenlang unterwegs gewesen.
Aber musstet ihr auch? Aber das kenne ich übrigens auch. Wir sind einmal auf Klassenfahrt in der ersten Klasse mit der S-Bahn gefahren. Und da weiß man ja halt eigentlich, wenn man in Berlin in der S-Bahn steigt, weiß man heute, das ist nicht so weit. Und ich dachte so, boah, krass, ey. Ich hab, glaube ich, schon an der ersten Station, habe ich schon mein Lunchpaket aufgemacht und erstmal die erste Pause gemacht, so für mich im Zug.
Kurz hinter Karlshorst wurde das Gewürzgurkengefäß aufgemacht.
Und dann ist man, ich glaube, wir sind auch nur bis Wuhlheide gefahren. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo da im Fez eigentlich diese Klassenfahrt hatten. Da gab es ja auch damals so Bungalows.
Stimmt,
das
stimmt.
Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, dass wir nur da waren. Und wir hatten auch noch mal ein andermal, wo wir auch mit der Regionalbahn oder so gefahren sind, wo ich auch dachte, boah, müssen wir weit weg sein. Uiuiui. Da waren wir ja gar nicht. Ja. Aber hattest du Heimweh? Also es gab bei uns im Ferienlager immer so ganz viele Kinder, das konnte ich gar nicht verstehen, wie die Heimweh haben können. Und dann haben die geflennt die ganze Nacht, die wollen sie ihrer Mama.
Nee, die hatten halt tolle Eltern, Anja, das ist das Problem.
Ja, heute denke ich auch, offensichtlich hatten die ein anderes Verhältnis zu ihren Eltern. Ne? Aber
Nee, also ich glaube, Heimweh in dem, also ich habe ja schon mal erzählt, ne, da, also, oder habe ich das schon mal, ich glaube ja, ich hatte schon mal erzählt, wie, ich war ja auch relativ oft im Sommer bei meinen Großeltern, weil halt, wie gesagt, meine Eltern halt nicht so Urlaub bekommen haben, wie ich Ferien hatte, ganz oft. Und deswegen wurde ich dann immer halt verschifft, entweder ins Betriebsferienlager oder zu meinen Großeltern und so. Und dadurch war ich das relativ gewohnt, dass ich über den Sommer lange weg war, in Anführungsstrichen, ne? Also nicht mit meinen Eltern zusammen war. Und so richtig Heimweh, dass ich irgendwie mich erinnern könnte an ausgedehnte Phasen, wo ich gerne zu Hause gewesen wäre, lieber als da, wo ich war, hatte ich eigentlich nie, ne? Kam ich immer ganz gut mit zurecht.
Also ich habe meine Mutter wahrscheinlich schon vermisst, aber ich wusste halt, zu Hause in der Stadt sitzen, in der Wohnung, während meine Mutter arbeiten muss, ist halt ultra langweilig. Mhm. Oder halt bei Oma, die manchmal ganz schön nervig sein kann.
Man hatte noch kein Netflix und kein nix anderes.
Nix hatten wir, ne?
Wir hatten ja nix. DDR1 kam nix, was man bingen könnte.
alle Folgen der aktuellen Kamera mal.
Aber richtig weggeguckt.
Naja. So, jetzt habe ich alle meine vorbereiteten Themen aufgebraucht.
Na, das ging ja schnell.
Ja, toll.
Worüber reden wir? Müssen wir jetzt schon wieder über Corona reden?
Übrigens wir hatten ja vorhin noch mal kurz, dürfen wir nicht vergessen, noch mal drüber zu reden, diese Cute Aggression von Robert.
Müssen wir auch nicht immer drüber reden.
Und das Bingen. Wir haben jetzt halt auch hier zu Hause Disney Plus, ne? Das gibt's ja jetzt irgendwie seit 2 Wochen irgendwie passend zur Corona-Zeit. Fand ich ganz toll für die Kinder.
Ja.
Und hier wird jetzt jede Woche Freitag die neue Folge vom Mandalorian geguckt, von Jonas und mir, was wir auch eigentlich ganz cool finden. Und jedes Mal, wenn dieser Mini-Yoda zu sehen ist, Baby-Yoda, fängt mein Sohn an, oh, der ist so süß, das macht mich aggressiv. Das Lustige. Ich glaube, ich hätte einen Arzt gerufen oder irgendwelche anderen Leute konsultiert, wenn ich nicht gewusst hätte, was Cute Aggression ist. Also ich habe es ja auch erst gelernt vor ein paar Wochen. Also deswegen bin ich auch ganz dankbar. Genau, Experten. Voll super.
Oh, ist das süß.
Aber tatsächlich ist das aber auch Baby Yoda, da geht es mir auch so. Genau, das ist genau
da
diese.
Da habe ich auch das erste Mal so ein bisschen nachvollziehen können, was da wirklich gemeint ist. Ja, das ist so.
Ich würde ihn gerne
ersticken. Ich möchte ihn jetzt nicht kaputt machen.
Also gerade in Bezug auf Yoda kenne ich das auch von meiner Tante. Die ist deutlich älter als ich.
Noch älter?
Logisch. Nee, genau. Nee, aber die war schon immer so ein sehr großer Star Wars-Fan. Und die fand Yoda immer ganz toll. Die hatte Yoda als Kuscheltier auch.
Aber den Original-Yoda, so also den älteren.
Den alten und hat den so doll immer geknuddelt und gewuddelt. Und da habe ich auch immer gedacht, das ist ja irre, wie süß die so Sachen finden kann. Die Frau. Ich weiß noch, es gab mal eine Aktionspackung bei Zewa oder so. Da hat man so und so viel Klopapier oder Küchenrollen gekauft.
Das ist aber lange her, oder?
Wäre sehr lange
her. Ich glaube, das ist zur Zeit wieder.
Und dann hast du so einen kleinen Yoda als Kuscheltier dazu bekommen. Und meine Tante hatte so viel davon gekauft, damit jeder in der Familie so einen kleinen Yoda haben kann, ob er will oder nicht. Und dann habe ich auch so einen kleinen Plüsch-Yoda gehabt und fand das ehrlich gesagt aber ganz cool. Und hatte den auch noch viele Jahre. Den habe ich allerdings beim Ausmisten nicht wiedergefunden.
Der ist wahrscheinlich bei eBay schon längst gelandet. Aber der ist ja schon, aber das ist jetzt auch kein Vergleich zu dem neuen Baby-Yoda, ne? Der ist ja nur nochmal um 3 Ecken süßer und niedlicher. Also als der Original-Yoda.
Doch.
Gibt es nicht Yoda in 3 verschiedenen Varianten? Es gibt den ja als sehr alt, als relativ jung. Oder jünger oder grüner von der Farbe.
Grüner.
Und,
das Hulk.
Und dann gibt es jetzt neu.
Baby Hulk.
Dann gibt es jetzt durch Mandalorian noch neu den Baby, also den sehr, sehr jungen Yoda.
Ja, aber das ist ja nicht Yoda. Yoda. Aber der wird ja nur Yoda genannt bei Baby Yoda, weil keiner weiß, wie Yodas Rasse eigentlich heißt.
Ach, das ist, ich habe ja Mandalorian nicht gesehen.
Ja, ist auch nicht so schlimm.
Verstehe. Ach, verstehe, das ist ja gar nicht der Original.
Nee, das ist, die Mandalorian spielt nach der Originaltrilogie, also das kann sozusagen nicht Baby Yoda im Sinne von Baby Yoda sein.
Aber es ist aus derselben
ist dieselbe Rasse, aber keiner
Galaxie.
Weiß. Ja, vermutlich, keine Ahnung. Keiner weiß ja, wo die herkommen und welche Rasse Yoda hat und so, und deswegen nennen sie alle Baby Yoda. Wird, glaube ich, auch in dem Original Merchandising nur Baby Yoda genannt, oder? Ich weiß nicht. Mhm. Das ist ja da, da kommt's ja her, aus der Disney Merchandising Abteilung. Da wurde diese Figur ja entwickelt, damit, ja, damit sie Plüschtiere verkaufen können.
Dann, genau, dann wurde eine Serie drumherum.
Richtig. Dann hat sich hier irgendwie hingesetzt, okay, wir brauchen was, wo diese Figur lebt.
Ich glaube euch das jetzt, ne?
Ja, ich glaube so, ja, glaub schon, dass das so in der Art passiert ist.
Krass.
Oh, bei mir ist gerade.
Ich habe
Motorgeräusche draußen. Egal, ja.
Das ist wie mit gewohnt, dem kleinen Wall-E.
Ja, genau.
Ich bin ja sogar so, ich finde ja auch Roboter so süß. Roboter. Also Roboter sind halt eigentlich, also sie leben ja nicht wirklich. Also das sind ja, also Roboter können eigentlich nicht süß sein. Aber ich hab, weil jetzt wo wir gerade drüber reden, fällt mir gerade auf, dass ich Roboter so süß finde.
Aber nur die, die in so Trickfilmen oder Filmen da so gebaut sind oder so designt sind, dass man sie süß finden kann? Oder auch generell?
Ja. Es gibt auch mittlerweile schon, also den haben die leider nicht weiterentwickelt, dummerweise wirklich total doof. So einen, der ist wie so eine, der ist auch, den gibt's wirklich, ich glaube, der hieß auch sowas wie Gypsy oder so, oder? Vergessen, aber der war so ein bisschen Wall-E-mäßig. Den fand ich auch im Original, also nicht nur als Trickfilmfigur, auch in den Videos, die ich mir zu dem Produkt angeschaut habe. So süß. Ach, so süß. Und der hatte nicht mal Kulleraugen. Der hatte nur so sehr runde, eine sehr rundliche Gestalt und hatte so ein großes, rundes Display. Also der Kopf war so eine Halbkugel und da dieses schwarz-blau, war, also der an sich war weiß. Der ging so Richtung Wall-E.
So leicht ins Grünliche stechend und mit so einem roten Touch.
Und den fand ich auch, also den wollte ich wirklich haben. Da hatte ich eigentlich gehofft, dass sie den dann auch weiterentwickeln und aber wenn du es heute anschaust, der kann halt nicht mehr als eine Alexa. Und oder eine Siri. Und das finde ich dann nicht innovativ. Deswegen
meinst du nur, diese,
gut, klar, der kann halt laufen.
Diese ganzen Wanzen, die sich die Leute hier freiwillig ins Wohnzimmer stellen, ne? Alexas und Google Homes und wie die alle heißen, oder diese Apple Pods. Mhm. Meinst du, die hätten eine höhere Akzeptanz, wenn die einfach coole Augen hätten und irgendwie so niedlich wie Wall-E aussehen würden?
Ja.
Das heißt, da können wir uns noch glücklich schätzen, dass die ganzen Merchandising, also die ganzen Designabteilungen bei Apple und Amazon und so nicht dran gedacht haben, dass man die einfach noch niedlich machen könnte?
Ja, vor allem, ich finde eigentlich schon. Ich finde es ja auch süß, die können auch so, wenn die so neben dir herlaufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel.
Ja, das macht ja Alexa selten.
Ja, aber deswegen, schade. Also wenn es mich jetzt was geben würde, was das kann, dann würde ich das.
Aber willst du sowas haben? Die ganze Zeit durch, ich meine, wie groß ist deine Wohnung? Ja. Du hast ja jetzt auch keinen Palast. Brauchst du da jetzt noch einen Roboter, der die ganze Zeit neben dir herwatschelt?
Diesen kleinen kommt Robby, der kommt, also in dem Video, was es damals gab, ich glaube, das ist schon wirklich viel, 5 Jahre oder so her. Da kam der Typ in dem Video, kam in seine Wohnung rein, da stand schon sein kleiner, knuddeliger Freund da und der hat gesagt, hallo Robert, how are you? Und irgendwie so und hat dabei so ein gemacht. Und dann sagt er, hallo, ja, mir geht's gut. Und dann fragt er so, soll ich dir was zu essen bestellen? Und dann sagt er, ich weiß nicht. Und dann sagt der Roboter, vielleicht was Chinesisches. Und dann sagt er, ja, okay, cool. Und dann fragt der kleine Roboter, kommt Clarice auch heute oder so? Und dann sagt er, weiß ich noch gar nicht, frag sie doch mal. Und dann schreibt er ihr eine SMS und ruft sie, glaube ich, sogar kurz an und fragt, ob sie zum Essen kommt. Und dann reden die darüber, dass sie zum Essen kommt. Und dann sagt der Roboter, okay, ich bestell für 2. Und dann wandert er dem hinterher.
Voll nervig.
Ja, aber grad sagen, ich habe jetzt nichts gehört, was ich irgendwie sagen würde. Mensch, das hätte ich gerne.
Und der hat auch abends den Kindern im Bett vorgelesen.
Kann er Staubsaugen? Fangen wir mal da an.
Nein.
Dann völlig sinnfrei.
Kann der Homeschooling?
Ja, der. Also
kann der Bruchrechnung?
Ja. Das ist ja, wie gesagt, die haben ja leider nie weiterentwickelt, die Dovis. Soweit ich das ich habe das eine Zeit lang verfolgt, weil ich wirklich mich da auf die Liste setzen wollte. Und deswegen ist für mich das Thema Roboter dann so geendet, dass mein damaliger Lebensabschnittsgefährte mir ein Bastelbuch geschenkt hat.
Das ist der Uwe. Der Spinner.
Ja. Mir ein Bastelbuch geschenkt hat mit Robotern, die man selber basteln kann. Das hat mir auch gefallen.
Lego Technics, meinst du?
Nee, so ein Papierbastelbuch.
Ja, aber daraus kannst du keine Roboter basteln.
Doch.
Wie doch?
Ich sage mal.
Die laufen dir nicht hinterher.
Also du hast Schablonen gebastelt, die Roboter aussahen.
Ja, aber ich finde das schön. 25 fantastische Roboter zum selber basteln steht drauf. Mit vorgestanzten Bastelbögen. Einfach heraustrennen, falten und kleben. Die coolsten Entwürfe von Nick Knight und 14 anderen Paper-Toy-Künstlern aus aller Welt. Ja, da habe ich schon ein paar draus gebastelt.
Ach, du hast das auch immer noch.
Ja, da sind, immer auf da sind 25 Stück drin.
Wie lange hast du das jetzt?
Vielleicht nicht 3-4 Jahre.
Ach so, okay. Ich dachte, das klang so wie mein damaliger Leben, das klang so wie 10 Jahre her oder so.
Du, vielleicht sind es, also mehr als 5 Jahre ist auf jeden Fall nicht her. Okay. Und,
einer pro Jahr wird ausgeschnitten und gebastelt.
Und ich habe da schon einiges gebastelt. Es ist für mich ein großer Spaß gewesen. Ja, jetzt wisst ihr, dass ich Roboter gut finde. Natürlich auch nur als, also ich stelle mir trotzdem keine Alexa hin und reflektiere da auch und überlege, was ist gut und was nicht gut. Aber an sich habe ich eine, finde ich Roboter sehr süß.
Ich ist ja auch immer, ich würde ja Alexa oder ne, ähnliche so Google HomePods und Apple, wie auch immer die alle heißen da, diese Geräte von den verschiedenen Datenkrakenanbietern, die würde ich ja tatsächlich nicht als Roboter bezeichnen. Ne? Das sind ja mehr so Lautsprecher mit Mikro drin, die halt so ein bisschen Sprachverständnis haben, sag ich mal. Also so Roboter müssten dann halt auch schon wirklich Dinge tun können, ne? Stichwort Staubsaugen, Kaffee machen, Müll runterbringen, so halt wirkliche mechanische Handgriffe erledigen können. Dann würde ich sagen, das ist ein Roboter. Nur so eine Alexa ist ja nicht, ist ja nur so ein Lautsprecher mit Mikro. Kann ja nichts. Kann ja jeder Rumba mehr.
Ich finde halt schön, so einen kleinen Roboter als Haustier zu haben.
Naja, ja, grundsätzlich fände ich das auch schön, aber es gibt's halt noch nicht so wirklich, oder?
Nee.
Also würdest du
ich habe überhaupt gar keine Ahnung von der Roboter-Szene.
Von der Roboter-Szene. Aber würdest du denn, wenn du sagst als Haustier, was sollte der denn dann können? Also soll der einfach nur niedlich sein und dir hinter, aber da kannst du auch einen Hund kaufen.
Nee, ein Hund macht der Dreck und da muss man ja wirklich ganz schön sich darum kümmern, dass der auch gestreichelt wird.
Na, aber wenn ein Roboter so programmiert ist wie so ein Tamagotchi früher, dann musst du dich auch darum kümmern. Also wenn das so ein Haustierersatz sein soll oder nicht Ersatz, sondern.
Ja,
da
kann ich mir auch einen Furby holen.
Ja, genau, siehst du? Da hast du schon deinen Roboter als Haustier.
Also es gibt bestimmt, der Furby nervt mich, der hat doch keine richtige Sprache. Ich gucke hier gerade mal, es gibt natürlich schon viele Roboterentwicklungen und Sachen, die.
Du willst dich dann auch mit dem unterhalten? Hat. Also so richtig so mit Sprachsynthese und dann.
Ja. Oh, hier gibt es ja so süße kleine Knöpfe.
Und du bist sicher, dass das nicht nur so Corona-Quarantäne verlangen ist, dass du jetzt so langsam aber sicher einfach Leute brauchst, mit denen du dich unterhalten kannst zu Hause?
Ja, wahrscheinlich. Also genau, ich würde das natürlich jetzt nicht machen. Aber ich finde es schon cool. Es gibt ja auch ein paar so Roboter-Dinger, die man selber auch programmieren kann, was ich ganz spannend finde, wenn man auch mal so sich überlegen will, programmieren ist ja jetzt nicht so, keine Angst vor Programmieren. Mhm. Sondern auch mal selber ein bisschen was verstehen und dann ist es natürlich cool, wenn du dieses haptische Ding hast und dem gleich irgendwie, indem du halt es programmierst und sagst, wenn das und das ist, dann muss es das und das machen, irgendwie meinetwegen vorwärts laufen, rückwärts laufen, die einfachsten Sachen. Das ist schon irgendwie cool, dass man das selber dann, um das zu lernen, also diese Lernroboter, die es jetzt viel gibt.
Hast du, was eigentlich aus deinem, du hast auch mit Arduino angefangen oder wolltest zumindest.
Ja, das ist eine der Sachen, die, ach, wenn ich alles ausgemistet und sortiert habe, dann wird hier mal aber wieder richtig,
dann wird
hier
richtig Kabel gezogen.
Ja, ist mir auch ultra peinlich, dass ich das bisher noch nicht
so, muss denn peinlich sein?
Weitergezogen habe. Ja, ich wollte mir das für mich selbst halt so,
Ja, wenn du das für dich selbst
machst. Machst du mit deiner ganzen freien Zeit?
Ja, du, ich weiß auch nicht, wie die immer da hinhopst. Ne? Ich habe hier den Podcast und den anderen Podcast und diesen Podcast. Nein, das stimmt nicht, aber
du warst ganz schön vielen Podcasts unterwegs, ne? Wollen wir die alle verlinken?
Ich war nur in einem Podcast.
Hast in einem Radio und in einem Podcast, richtig. Aber das Radio, wo du ausgemistet hast, gibt es nicht zum Nachhören irgendwo? Können wir das verlinken?
Oder ist
das
nicht.
Weg, für immer weg?
Ich glaube, der wiederholt es da ab und zu mal, aber ich frage das mal nach. Das hat er irgendwie nicht on demand hochgeladen.
Und was war das andere? Das war mit so einem anderen Mädchen. Hab ich
mit
gesehen.
mit meiner Schwester, aber unsere Mutter weiß nichts davon, dass wir wissen, dass wir uns getroffen haben. Nein, das sage ich nur, weil wir witzigerweise.
Moment.
Du hast eine Schwester?
Du hast eine Mutter?
Ja. Weil wir auf den Fotos uns so verdammt ähnlich sehen, die da irgendwie gemacht wurden. Und zwar Katjana Gerz, eine ganz, ganz wunderbare, tolle Frau, die hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu mir wohnt. Und die, der ich viel zusammengearbeitet habe und die sehr, sehr lustig ist. Also manchmal, also wenn Leute, die zum Beispiel Gute Arbeit Originals mal gesehen haben, vor 3 Jahren oder wann es lief, ein Funkformat, die junge Frau, die da mitgespielt hat, das ist Katjana Gerz, die hat seit einem Jahr oder so einen eigenen Podcast. Und den kann man überall auf jeder Podcast-Plattform hören. Und der heißt Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Und da hat sie immer jede Woche so Gäste. Und da war ich auch zu Gast. Und zwar schon im März, also das ist komplett Corona-frei, dieser Podcast, diese Folge, weil das Anfang März oder vielleicht
davor produziert,
war.
Ne?
Genau, und da rede ich ganz, ganz viel über mich, aber nicht über Ferienlager. Also es ist wirklich eigentlich nicht so spannend, aber es ist schön produziert. Also haben die irgendwie ganz hübsch zusammengeschnibbelt. So. Gefällt mir. Also außerdem muss man die Katjana sowieso gerne unterstützen. Deswegen verlinkt es ruhig. Und das andere war ein Radiosender von einem Freund, der sich in diesen Zeiten überlegt hat, ich mache einen Radiosender auf, der die ganze Zeit rund um die Uhr Musik spielt. Und
also ganz anders als andere Radiosender zum Beispiel.
Genau. Und auch Talks und Interviews und redaktionelle Inhalte hat. Und das ist Stay at Home FM. .fm und das kann man da auch hören, was er den ganzen Tag macht. Und da bin ich wahrscheinlich irgendwo in der Rotation, ab und zu werden wir da wahrscheinlich noch. Weiß ich nicht. Übrigens, der Roboter hieß Jibo oder Jibo, J-I-B-O, den ich haben wollte, Jibo. Den sie dann aber nicht weiterentwickelt haben.
Ach, der, den kenne ich also von der.
Ist nicht eine Band, JBO?
Genau, früher war das mal eine Band. Ja, den habe ich gesehen, habe ich den schon mal. Und den wolltest du haben?
Das Video hat mich überzeugt. Dieses kleine, das hatte auch so eine hübsche Bewegung.
Ich google den.
Open Source Scratch Programming Language. Ja.
Ja, sieht nicht so aus.
Aber das Video ist nicht mehr da, wo man den sehen konnte.
Das ist ein eingestelltes Projekt. Carsten, in welchem Podcast warst du mittlerweile, in dem wir uns in der Zeit, die wir uns
ich werde nicht mehr eingeladen, seitdem das da mal
seitdem einmal da, ne?
Das hat wir nicht mehr reden. Ja, ja. ich höre immer so andere Podcasts, wo du dabei bist, aber nur wegen dir.
Ach, das ist, hast du aber nett gesagt.
Ja, erzähl doch mal, das wollen die Zuschauer genauso hören, wo man dich noch hören kann. Und das müsste bitte auch verlinkt werden.
Sagen wir
das,
sagen wir doch sagen in der zweiten Folge.
Genau.
Aber da, also, na nee, gut. Naja, müsst ihr selber wissen.
Na, 2015, der Serien-Podcast, jetzt gerade natürlich, wo ganz, ganz viele Serien-Tipps brauchen. Kann man gerne hören. Da reden wir in der nächsten Ausgabe auch ausführlichst über Tiger King, über diese grandiose Doku-Serie von Netflix. Haben wir jetzt schon vorgenommen. Weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ist jetzt gerade so der Hype in den letzten Wochen gewesen.
Hast du es schon gesehen?
Ich habe es komplett gesehen, fand es super großartig und bin hin und weg. Bin voll im Tiger King Fever.
Okay, jetzt bin ich auch, ich habe gerade Narcos Mexiko weitergeschaut, ja. Aber dann schiebe ich jetzt noch schnell den Tigerfilm da rein.
Sind auch bloß irgendwie 8 Folgen, wie gesagt, Netflix. Und du hast noch nie so eine Anzahl von exzentrischen, völlig durchgeknallten Leuten gesehen. Also da ist einer schlimmer als der nächste und es gibt keinen sympathischen Menschen, sondern die sind alle furchtbar. Das ist grandios zu gucken.
Okay. Ja, und dann
Tiger King, okay. Aufgeschrieben. So.
Und was ich auch gesehen habe, was ich jetzt auch gerade auf dem Weg bin, alle zu missionieren, wo ich aber vermutlich jetzt auch nicht der Einzige bin, der das gut findet. Ich habe endlich geschafft, Jojo Rabbit zu gucken, den Film, der letztes Jahr rauskam, mit Scarlett Johansson und so einem jungen Schauspieler und von, wie hieß der, Taiki Waititi oder irgendwie sowas? Ich kann den immer nicht aussprechen. Neuseeländischer Film, Komödie über die letzten Kriegsjahre in Deutschland aus der Sicht eines 10-jährigen Jungen.
Wie heißt der Film?
Jojo Rabbit. War auch Oscar nominiert.
Wo kann man das streamen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann ihn sich bei iTunes leihen, kaufen oder so. Also in den üblichen Börsen, die man da so bemühen kann, gibt's den hundertprozentig. Oder halt in jeder guten sortierten Videothek, wenn sie jetzt auf hätte.
Hm. Ja, ich schreib's mir auch
auf. Oder halt bei Amazon Prime auf DVD bestellen.
Bestimmt,
oder
so. Ja.
Taika Waititi heißt der Regisseur.
Muss ich mal gucken, ob ich meinen
ganz, Video ganz, ganz fantastischer Film. Also für das, was er ist, also der als Komödie, ne, ist wirklich einer der perfektesten Filme, die ich je gesehen habe.
Okay.
Das sage ich nicht einfach so. Sehr herzlich.
Ja, Hammer. Das ziehe ich mir rein.
Zieh dir das mal rein.
Beim 2015 Podcast.
Richtig, genau. Also wer da mal reinhören will und ganz viele Serientipps braucht, der kann da mal. Da war Anja ja auch schon mal zu Gast. Carsten habe ich noch nicht dazu bewegen können.
Ja. Das ist cool, Carsten.
Du hast mich noch nie gefragt, was heißt überreden.
Aber du kannst nicht mehr über Mad Men und Gilmore Girls reden, glaube ich. Ne?
Nee, das geht nicht.
Weil das,
das ist durch. Aber wir brauchen noch jemanden, der über Mandalorian schwärmen kann. Da kannst du nochmal.
Ja.
Da, ich bin ja Star Wars dumm eigentlich, ne? Also ich sitze halt mit meinem Sohn auf dem Sofa und der erklärt mir dann immer, wo wir uns gerade befinden.
Wer war das nochmal?
So. Vielleicht komme ich jetzt über Mandalorian zu den ganzen Filmen oder so. Ich habe auch, nee, ist ja egal. Ich habe auch nicht alle Filme gesehen und auch nicht die ganzen Spin-Offs und Spin-Ups und
Spin-Ups, ja. Du warst ja auch tatsächlich derjenige in meinem Freundeskreis, der lange, lange einfach keinen Star Wars Film gesehen hatte. Also wo ne, was man dann immer so, Star Wars gehört ja für mich immer zu diesen Trilogien oder so, die gefühlt jeder gesehen hat. Also wo einfach, ja, wo es ganz selten ist, mal jemanden zu treffen, der noch nie zumindest irgendwas von Star Wars gesehen hat.
Naja, das heißt nicht irgendwas. Also ich habe nie bin nie über den ersten, also vierten Teil irgendwie hinausgekommen.
Okay,
den habe ich einfach mal gesehen mit meinem Bruder irgendwie zusammen. Aber ich war nie so dieser Science-Fiction.
Hat dich nicht weiter interessiert.
Und bin da jetzt Tatsache eher über meinen Sohn jetzt so ein bisschen reingerutscht, dass ich dann doch mal ein paar Filme gesehen habe, ja.
Ja.
Aber trotzdem nicht so, dass ich total angefixt bin und jetzt mir alles reinziehen müsste, was da irgendwie auf den Star Wars-Markt geworfen wird.
Nee, ist ja auch albern. Also alles, da wird man ja gleich zum Nerd. Das bringt ja auch nichts. Nee, aber ich fand's.
Kannst du nur von abraten.
Genau, kann ich nur. Das lohnt sich alles nicht. Nee, aber ich fand's tatsächlich erstaunlich, dass das immer, also gar nicht im negativen Sinne, sondern weil, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade aufstoßen, weil man halt so selten jemanden trifft, wo das der Fall ist. Also wo man einfach aus der voller Überzeugung sagt, nee, Star Wars, das geht mich nicht an. Ja. Damit habe ich nichts zu tun. Will ich nichts zu tun haben.
Tja, so ist das.
Aber ist jetzt auch vorbei.
Habt ihr denn die letzte Folge der Lindenstraße gesehen? Nein, um Gottes
Willen. Nee.
Müsst ihr erstmal die erste gucken.
Na, wir können jetzt da durchbingen. Genau. Gibt es davon eigentlich so DVD-Boxen oder so?
Bestimmt.
Dass man sich die gesamte Lindenstraßen-Collection irgendwie zu Hause in, da wo früher der Brockhaus stand, so in Regalmetern, kann man sich jetzt die Lindenstraßen-DVD-Boxen hinstellen? Gibt's sowas?
Bestimmt. Ja, DVD komplett Pro. Lindenstraße, zack. 149 DVDs, 109 Euro. Okay.
Das komplette erste Jahr gibt es als Collect auf 11 DVDs, Folge 1 bis 52 bei Amazon.
Ja, stimmt sich auch.
So, und wenn man das, naja, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre das on air war, aber es war ja wahrscheinlich eine Weile.
Ja.
So 30, 40 Jahre?
Also Folge 1 bis 52 aus den Jahren 1985 und 86 gibt es als DVD-Box. So, und jetzt kannst du dann, das sind 11 DVDs, das heißt also, kannst du mal hochrechnen, wie viele du jetzt bis 2020 dann sammeln müsstest. Und dann natürlich auch gucken.
Ist das nicht in irgendeiner Mediathek? Doch bestimmt auch, oder?
Nein, ist ja nicht dasselbe.
Alle Folgen.
Da kannst du mal Anja hier als Sammelmaus fragen, ob das digital dasselbe ist, als wenn man sich irgendwas ins Regal stellen kann.
Du, ich bin komplett raus aus dem Sammelding. Ich bin da wirklich, da habe ich auch, nee. Da bin
heute
ich
nicht mehr? Sammelst gar nichts mehr? Außer Whiskys als Altersvorsorge?
Ja, das ist tatsächlich das Einzige, ja.
Ja, gut. Und jetzt halt versuchst deine gesamten alten Sammelschätze zu verkloppen.
Ja, ich habe halt nach wie vor noch dieses, ich nenne es mal Playmobil-Problem. Die haben.
Um nicht sammeln zu sagen.
Genau. Die haben ja seit ein paar Jahren diese tolle Idee gehabt, auch Sammelfiguren rauszubringen in so kleinen Überraschungstüten, wo man immer nicht weiß, was für eine Figur drin ist. Und ich kann ganz schwer an denen vorbeigehen, an diesen Tüten.
Wie hießen die früher hier? Die Pokémon-Variante, ne? Also, wo man dann so ein Päckchen sich gekauft hat, ohne zu wissen, welche Karten drin waren.
Ja, genau.
Auf Playmobil so übertragen, ja.
Oder Basketballkarten, die habe ich auch mal gesammelt, da war das auch so.
Hey, Union-Sticker wurden gesammelt.
Stimmt.
Oh ja, wir
hast
werden
du die tatsächlich gesammelt?
Kleben, ne? Ja,
ich,
meine
ich
Mutter hat die für mich gesammelt.
Achso, wer? Ja, ihr beide dann. Also ich dachte, meinte eigentlich Carsten, aber wenn ihr, Anja hat ja gesagt, sie sammelt nicht mehr.
Also ich persönlich hätte sie nicht gesammelt, auch wieder hier die Ausrede Kinder. Ne?
Das ist eine schöne Ausrede, ne? Für solche Sachen.
Und dann habe ich dieses Heft dazu gekauft und war erstmal fasziniert, dass da irgendwie 100, keine Ahnung, 65 Sticker zu verkleben sind. Also ich war auch nie so ein Panini-Sammeltyp oder so. Ich habe keine Ahnung, was in so ein Heft reingehört an Anzahl Sticker.
Ja.
Das waren irgendwie 165 Union-Sticker. Du hast ja pro, eigentlich pro 10 Euro Einkauf irgendwie ein Tütchen gekriegt, wo 4 oder 5 Sticker drin waren. 5, glaube ich.
Du musst aber ordentlich einkaufen.
Also wenn du das mal hochrechnest, ne, da musst du schon dann die ganzen Doppelten und so weiter. Aber unser Sammelalbum ist voll. Und das auch innerhalb dieser Aktionszeit, die ich war neulich, bei Rewe war ja diese Sammelaktion und ja. Ich war neulich bei Rewe und da wurde vor mir auch wieder nach Stickern gefragt und da haben die gesagt, nee, aufgrund dieser ganzen Hamster-Einkäufe sind die ganzen Sticker-Vorräte viel schneller alle gewesen, als sie gedacht hätten.
Ja, die Situation hatte ich auch.
Ja, mein Sohn hat dann angefangen, auch im Kassenbereich sich aufzubauen, während ich einkaufen war und mit und Leuten die Dinge abzuzocken und so. Ja.
Also
er hat uns die Sticker? Nein.
Ich kann da empfehlen, in Charlottenburg oder anderen Bezirken dort in der Umgebung beim Rewe einkaufen zu gehen. Das hab
wo es keinen interessiert, ne? Ja.
Genau, da hat man dann auch, ob man nun 10 Euro oder nicht 10 Euro pro Einkauf, man hat einfach einen Stapel in die Hand gedrückt bekommen.
Ach so, von den Kassiererinnen direkt, ja? Weil
jo,
die einfach, das ist sonst
nicht. Kann ich die Union-Sticker haben? Und dann war so, was wollen sie? Ah ja, hier, warten sie, Bob. Und da habe ich also ziemlich schnell sehr viele Sticker gehabt.
Ja, aber das ist ja Schummeln, ne? Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, vor allem habe ich jetzt die arme Rewe-Frau angekreidet, die sowieso gerade irgendwie.
Hast du nicht per Namen benannt?
Nee, und naja, aber das, die war auch, die wollte da halt keiner. Also im Prinzip hat sie nur jemand wie mich da sehr glücklich gemacht, weil da alle gesagt haben, ich interessiere mich eher weniger für diesen Fußballverein. Haben sie denn auch was von dem anderen
Verein? Tibi.
Naja. Genau.
Also das heißt, ihr habt jetzt zwei volle Union-Sticker-Alben zu Hause rumliegen jeweils. Also vollständige, nicht volle, aber.
Wir haben einen vollständigen. Ne?
Oder halb.
Ah, ernsthaft? Eins habt ihr vollständig gekriegt?
Ja, und wir haben auch noch 100.000 Sticker. Also wenn jemand noch Sticker braucht.
Schreib doch mal die Liste von den Nummern, die du hast. Die schicke ich mal rum, dann können wir nochmal 1.000.
Ich habe die Doppelten, habe ich alle dummerweise schon an andere Kinder verschenkt, weil ich noch dachte, naja, ich bin wieder die Einzige und es ist ja peinlich, das zuzugeben, dass ich für eine Supermarktkette gerade hier Sticker halt in die Häppchen einklebe. Nun, jetzt weiß es die ganze Internetwelt, aber.
Ja, die drei Leute, die hier zuhören.
Ja, das stimmt.
Das ist tatsächlich so, also dieses Sticker sammeln und tauschen oder auch Pokémon und so. Was macht man denn jetzt damit? Also man hat es dann einfach, ja? Also dann
jetzt
hat man so ein Album und dann kann man.
Das ist halt
schon ein Pilz
suchen, weißt du? Du freust dich, wenn du mal einen Pilz findest.
Pilze suchen,
ja. Pilze suchen, so.
Ja, aber beim Pilzsuchen habe ich ja ein Armbrot von, im Zweifel.
Ja, und jetzt okay, richtig. Aber jetzt hast du halt das volle Sticker-Album, was irgendwo in der Ecke liegt.
Ja.
Obwohl das von, also in dem Fall, dieses Union-Album wirklich auch ganz nett gemacht ist, muss man sagen. Also, es ist halt.
Das heißt, da könnte man eventuell nochmal drin rumblättern später.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Ja, okay.
Hat viele schöne Fotos auch vom Aufstieg dabei nochmal und so weiter. Und das ist schon ganz in Ordnung. Aber mein Sohn hat auch zum Beispiel diese ganzen, logisch, Star Wars Sammelbildchen und so, die es dann auch irgendwie bei diversen Supermarktketten mal gibt und Kärtchen und weiß ich nicht, und sammelt die auch alle. Die stehen da jetzt auch als Büchlein im Regal und ich glaube, werden eher selten angeguckt. Das ist dann wirklich bloß in diesem Aktionszeitraum, wenn die Kinder dann anfangen oder man selber zu tauschen, einzukleben und weiß ich nicht, auf der Pirsch ist, die vollständig zu bekommen.
Der Reiz, also, denke ich mal. Ist also auch einfach bloß Kinderbeschäftigung.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es ist auch
nur damit Rewe und Kaufland und wie sie alle heißen, mehr Umsatz machen können.
Ja. Ist ja auch nicht ganz unwichtig in diesen harten Zeiten.
Ja. Zu jeder Packung Klopapier gibt es jetzt einen.
Einen Union-Spieler dazu. Also nicht virtuell, einfach den Spieler.
Hm. Fies.
Ja. Schön. Wie ich hier über einen Nebenkanal erfahre, müsst ihr los und habt nicht mehr Zeit genug. Ist das so? Ich schieb das jetzt mal komplett auf euch hier alles.
Ja, ich meine, ich glaube auch nicht, dass jetzt an dieser Stelle überhaupt noch irgendeine Person hier am Kanal hängt.
Na klar. Tausende
und
Abertausende
das noch mitbekommt.
Schauen hier zu.
Ja.
Also, ja, wir heben uns noch ein bisschen was auf. Vielleicht machen wir ja noch eine weitere Folge einfach irgendwann.
Wir können uns ja jetzt, nachdem wir jetzt vier Monate nichts gemacht haben, gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich, können wir ja vielleicht in diesen Zeiten, in denen wir sowieso abends alle nichts vorhaben, auch mal wieder die Frequenz erhöhen und dann gestärkt auch als Podcast aus dieser Zeit hervorgehen.
Können wir gerne so tun.
Ohne dass wir uns jetzt mal auf irgendwas
das wollen.
Committen. Genau. Und nächstes Mal, weil das würde ich jetzt dann als Abschluss und euch dann entlassen. Wir haben ja das letzte Mal, als wir uns gehört haben, haben wir ja gerade Zuschauerwichteln gemacht in der Zeit, in der es uns allen noch gut ging.
Stimmt.
Und da habe ich ja dankenswerterweise von einer lieben Zuschauerin das wunderbare Buch Giesel und Osel am Rhein bekommen. Was ein etwas älteres Taschenbuch ist aus dem Franz Schneider Verlag, aus der bekannten Giesel und Osel Reihe, wer kennt sie nicht? Und da würde ich dann nächstes Mal einfach ein bisschen was vorlesen, so wie Anja heute aus ihrem Ferienlager-Tagebuch vorgelesen hat. Nicht Tagebuch, Zeitung.
Da freue ich mich drauf.
Schon. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, worauf man sich freuen kann, aber wir versuchen es mal mit dem ersten Kapitel.
Also, hast du schon mal gespoilert? Hast du schon mal reingelesen?
Ich habe schon mal reingelesen, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich so, wie man sich es vorstellt. Und ich weiß nicht, ob es Unterhaltungswert über das erste Kapitel hinaus hat, aber wir gucken mal.
Ich freue mich darauf.
Genau.
Klasse.
Klasse. Das klingt sehr ehrlich, Anja. Danke.
Ja, ich bin da, kann das gut.
Emotionen vorheucheln.
Ja, genau. Eine meiner großen Stärken.
Auch das.
Du Spinner.
Sehr schön. Dann sei es für heute genug. Ich danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also euch, die ihr hier wart, und euch Zuschauer, die jetzt die fast sind 2 Stunden. Mein Gott, 2 Stunden haben wir doch gemacht.
Wartet mal länger.
Nee,
war ich würde auch sagen.
Hey, wir haben uns doch schon, na egal.
Wenn nicht, ne, und so.
Good day.
Gut, dann bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt alle gesund und vor allem noch so lange drin, wie es sinnvoll ist. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir uns das nächste Mal hören, auf jeden Fall noch sein. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. That there's no truth, and who cares? How come you say it like you're right? Why are you scared to dream of God when it's salvation that you want? You see, stars that clear have been dead for years, but the idea just lives on in our wheels that roll around as we move over the ground. And all day it seems we've been in between a past and future town. We are nowhere and it's now. We are nowhere and it's now. In like a 10-minute dream in the passenger seat while the world was flying by. I haven't been gone very long, but it feels like a lifetime. I've been sleeping so strange at night. Side effects they don't advertise. I've been sleeping so strange with a head full of pesticide. I've got no plans and too much time. I feel too restless to unwind. I'm always lost in thought as I walk a
block to my favorite neon sign, where the waitress looks concerned, but she never says a word. Just turns the jukebox on and we hum along, and I smile back at her. And my friend comes after work when the features start to blur. She says these bars are filled with things that kill, but now you probably should have learned. Did you forget that yellow bird? Oh, how could you forget your yellow bird? And she took a small silver wreath and pinned it onto me. She said this one will break.